In your face.
What's poppin' in your faces? Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind heute zu dritt. Zuallererst begrüße ich meinen Partner in Crime. Heute extra für euch, obwohl er 10-jähriges Jubiläum hat. Der ist seit 10 Jahren mit derselben Frau zusammen. Basti the Beauty Doritz, wie geht's dir?
John, mein Lieber, erstmal herzliche Grüße gehen raus an meine Frau, die mich gestern noch mal dran erinnert hat, dass wir ja heute 10 Jahre zusammen sind. Viele Grüße, ich liebe dich, mein Schatz, die liegt jetzt gerade oben oder vielleicht bügelt sie auch, wir wissen es nicht. Am Ende des Tages bin ich aber sehr, sehr froh, dass wir heute einen Gast haben, John.
Endlich. Genau, dieser Gast, er ist ein Berliner Original. Er ist groß und mittlerweile genauso dick wie ich. Er ist er hat mal mit Basketball versucht, aber dachte sich, er hat doch nicht so viel Talent. Er muss irgendwie seinen Weg anders finden. Wir haben, und das haben wir ja euch mal versprochen, wir laden Leute ein, die auch was mit dem Basketball zu tun haben und die uns vielleicht mal Tore oder Türen öffnen, die wir so gar nicht kennen. Wir haben nämlich hier unseren Freund, der Mann mit den magischen Händen, der Mann, der massieren kann, der Mann, der nach einer Behandlung ein Happy End geben kann, aber halt anders. Weißt du, ich meine, in Erfolgen. Er ist Wimbledon-Sieger geworden, er ist Weltmeister geworden, wahrscheinlich auch noch deutscher Meister, egal. Anyway, wir haben hier unseren Freund Simon Eden. Herzlich willkommen, oder wie spricht man das aus?
Ja, einen wunderschönen guten Abend. So halt. Hey, ich finde es gut, dass wie du meine Bio zusammengefasst hast. Das erspart mir viel Labern, bis auf dass die letzten 2 Minuten halt auch echt Quatsch waren.
Ey, wir massieren, sind ja froh, dass
Alter, du... Bei Massieren
war ich raus, dann bei Wimbledon war ich nochmal raus. Aber Tennis ist ja halt auch Tennis, ne? Ist ja egal, ob du Australian Open oder Wimbledon gewinnst. So.
Aber ja, ist egal, ist doch dasselbe.
Ja, Digga, ich lass dir durchgehen.
Ich dachte nur, also da kommst du später halt dazu, weil ich dachte nur, bei der Spielerin, da habe ich nur Wimbledon im Kopf gehabt.
Aber ja, ich habe die halt vorbereitet auf die nächsten 2 Dinger. Da hatte ich aber, da bin ich aber schon draus gewesen tatsächlich.
Aber Simon, schau mal, pass auf. Bei uns ist es nämlich so, ne, wir haben ja geschrieben und wir waren mega happy, dass du zugesagt hast. Und dann John so, ey, wir müssen uns auf jeden Fall vorbereiten. Ich so, John, das bringt nichts. Ja?
Um das mal auf. Quatsch.
Also das ist absoluter Quatsch, weil am Ende liest du wieder irgendeine Scheiße. Ja? Und also lieber einfach Freestyle da reingehen, das ist ein lockerer Typ, Berliner Schnauze.
So nicht.
Meine Damen und Herren, hat er nicht gewonnen. Aber du kannst uns schon mal verraten, was für Stars du eigentlich alles so behandelt hast.
Boah, ey. So fangen wir das Gespräch
an. Wir fangen jetzt so an. Weißt du warum? Die neue Generation schaltet sonst direkt ab.
Ja. Ach so, ja, stimmt.
Also,
nenn mal ein paar.
Ich hab Top 3. Ja, da muss ich schon sagen. Also Tennis Kerber war natürlich erstmal so die Grundlage dann für alles später. Aber ansonsten, glaube ich, in der NBA jetzt mit Lauri Markkanen und Pascal Siakam sind schon so die 3 Main Guys, glaube ich. Also ersteres vielleicht nicht ein Guy, aber.
Hey, okay. Wir sind ja froh, dass du überhaupt mit uns aufnehmen kannst, denn du bist gerade in Berlin, wartest die ganze Zeit, dass du wieder rüber zu deiner Frau nach Houston kannst und auch zum Arbeiten, denn du wartest auf dein Visum. Wie weit bist du?
Alter, du versteckst einfach. Ich wohne auch nicht mehr in Houston. Ich wohne mittlerweile in Indianapolis.
Ach so, ja, stimmt. Ey, was aber hast du mir am Montag erzählt? Aber ist USA ja, ist auch genau das. Klein.
Ja, ich habe dir vielleicht erzählt, dass ich in Houston zwischendurch mal ein Jahr war. War auch nicht so schön da, ehrlich gesagt. Aber ist genauso wie hier. Ist halt auch nicht so schön gerade. Einfach mal stranded. Also ich meine, es ist ja schön, dass man noch bei Mama Papa ist, gell? Also ich ja. ist ja so ein Heimaturlaub.
Grüße aber, gehen raus, oder?
Grüße gehen raus. Ich bin in Muttis Bastelzimmer gerade. Also insofern hat das schon alles seine Vorteile hier. Aber... Geil. Ja, Mann. Also ich bin auf jeden Fall stranded aktuell. Ich konnte mein Visum vorher nicht verlängern. Und das hat sich halt alles ein bisschen gezogen mit dem ganzen Papierkram. Tatsächlich ist so eine Visa-Petition dann doch immer relativ umfangreich. Ich glaube, das sind jetzt so 250 Seiten am Ende geworden, um nachzuweisen, dass ich unbedingt in die USA muss als tatkräftige Arbeitskraft. Und warte aktuell einfach nur auf mein Approval. Das ist, läuft halt so, du kannst da so ein Premium-Processing nehmen. Sollten die eigentlich, früher waren es mal 2 Wochen, also 14 Kalendertage, jetzt sind es 15 Werktage geworden, in denen die halt irgendeine Antwort zusammenschustern müssen. Wir sind jetzt an Tag 12 und ich bin kurz davor, mich einzuweisen. Aber ja, so läuft die Nummer.
Aber ich sag mal so, Simon, dein Pech ist unser Glück in dem Moment, ja? Weil wir haben dich am Montag auf einer ganz fantastischen Veranstaltung getroffen. In Mai, also ich war auch sehr überrascht, dass du da warst, weil ich war mir ziemlich sicher, dass du schon wieder drüben bist. Wir waren nämlich auf einer Filmpremiere für die Wagner-Dokumentation, die im ZDF anläuft ab Dezember. Und da sind wir uns in die Arme gelaufen und wir hatten es ja eh schon ewig mal vor, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Und dann dachte man, ey, jetzt ohne Zeitverschiebung ist der richtige, der passende Zeitpunkt. Deswegen sind wir da mega happy, dass du dir heute die Zeit nimmst und jetzt nicht mit deinen Eltern auf einer schönen Matchstulle beim Abendessen sitzt. Ja, deswegen. Ja, ich weiß doch, die Berliner, die lieben Matt.
Und dann mit Matti gibt es Buletten, mein Freundchen. Aber ja, ich freue mich auch sehr, dass, also ich muss sagen, es gibt so gewisse Sachen, über die man sich ja dann doch freut, wenn man die Zeit hier sehr, sehr anständig nutzt. Und ich könnte sie nicht anständiger nutzen, als mit euch beiden gerade mal endlich zusammenzukommen und zu quatschen. Da freue ich mich doch sehr.
Ja, wir hatten es ja schon das ein oder andere Mal vor und dann war irgendwie wirklich heftiger Schedule bei dir wegen NBA, Zeitverschiebung, dies und das. Und deswegen, ja. Geil, lass uns hier mal reinstarten, weil ich glaube, allzu viele Leute kennen dich ja gar nicht. Ja, also ich glaube, in dieser ganzen Sports-Bubble kennt man dich, klar so. Auch die Basketballer haben dich vielleicht schon mal auf Instagram oder whatever irgendwo gesehen. Du bist in Berlin aufgewachsen, born and raised, richtig?
Ja, genau.
Was bist du für ein Jahrgang eigentlich? Wir sind nah beieinander.
Genau, ich bin 88er, ich glaube, du bist 89er, gell?
Genau. Und du hast auch früher gezockt, gell?
Genau. Aber also bei mir hat es dann in Berlin auch aufgehört. Und ehrlich gesagt dann auch relativ früh. Also ich war froh, von meiner Mom so ein bisschen in die Ausbildung gefoltert worden zu sein, weil Mutti wollte, dass der Sohn was Anständiges macht. Und ich in meiner Illusion gelebt habe, irgendwas mit Basketball anzufangen. Aber dafür war ich glaube, ich war so semi-talentiert, aber mindestens genauso faul. Und das dann nicht so in die richtige Richtung gegangen. Wobei ich halt, also ich muss immer wieder sagen, so rückblickend betrachtet, habe ich alles richtig gemacht. Weißt du? Also ich meine, ich bin ja meiner großen Sportliebe treu geblieben, durfte mir selbst verwirklichen, in der Branche zu bleiben. Und das, ich meine, du kennst es ja selber, selbst nach deiner Karriere, wenn du irgendwo in diesen Kreisen bleibst, gibt's ja nichts Schöneres als Jungs, so wie wir jetzt am Montag zum Beispiel, mal wieder zu begegnen und sich, das ist halt einfach so eine ganz kleine Familie und irgendwie dann doch ein kleiner Kreis.
Absolut. Nur mal eine Frage. Du hast ja gesagt, du wurdest von deiner Mutter gezwungen, eine Ausbildung zu machen. War von vornherein klar, dass du diese Richtung einschlagen wirst?
Ja, Mann. Also ich wollte... Oder
gab es da irgendwie irgendwas, sind deine Eltern, was bist du, Osteopath, Physiotherapeut oder genau. Hast du vielleicht sind deine Eltern Ärzte oder irgendwas? Also,
nee, also wir hatten in meiner Family gibt's halt immer gab's so einen leicht medizinischen Background, beide Omas waren Krankenschwester, Eltern waren Krankenpfleger, Krankenschwester, also insofern gab's so diese medizinische Richtung und da gab's schon Grundinteresse und ich hatte eigentlich auch ursprünglich vor, Medizin zu studieren, war dann aber genauso voll wie in der Basketballhalle, war ich auch in der Schule, demzufolge hätte das, glaube ich, mit dem NC nicht so ganz hingehauen. Zumal ich auch im Nachhinein, wie gesagt, wiederum froh darum bin, dass das so gelaufen ist, weil andererseits hätte ich wahrscheinlich nicht so gut Sport und Arbeit kombinieren können. Weil selbst wenn du als Orthopäde dabei bist, sind wir mal ehrlich, du bist nicht so nah dran, wie jetzt als Physio mit dem Spieler auf der Bank für eine Stunde am Spielfeldrand und so weiter und so fort.
Das heißt, du hast dann so eine klassische Ausbildung gemacht. Man kann ja Physiotherapie, glaube ich, auch studieren, richtig? Mhm.
Das gab es damals aber noch nicht. Also damals gab es tatsächlich nur die schulische dreijährige Ausbildung mit anschließendem Staatsexamen. Und ich glaube, in meinem letzten Ausbildungsjahr haben die ja langsam angefangen, den Bachelor zu entwickeln. Den habe ich dann auch gemacht, allerdings viel später erst und dann halt auch nur online. Aber ja, genau.
Und ich habe ja so gehört, ich kenne ja ein paar Leute, die ähnlich wie du, ne, die kommen aus dem Sport, haben lange irgendwie selber gespielt, dann reicht es vielleicht nicht für ganz oben und dann wollen sie aber trotzdem irgendwas in Richtung Sport machen und dann machst du diese Ausbildung und bist ja erstmal trotzdem relativ fern vom Sport, ne? Also du musst ja auch erstmal irgendwie ein paar Praktika, also irgendwie an ein paar alten Leuten rumdoktern und so weiter. Das ist dann schon erstmal so Reality-Check, oder?
Digga, voll. Das ist halt die völlige Qual, auch muss ich dir ehrlich sagen. Die ersten 3 Jahre vor allem, also du läufst ja, durchläufst ja alle möglichen Fachszenarien. So, du hast ja von der Pädiatrie, also Kinderheilkunde, über Gynäkologie, also Frauenheilkunde, du durchläufst ja alle möglichen Fachbereiche in deiner Ausbildung. Und du bist halt schon immer wieder am Hinterfragen, was du da eigentlich gerade machst. So. Also in meinem Staatsexamen tatsächlich, du hast dann halt so, du musst dann halt losziehen, also bei uns war das zumindest damals so, und muss dann halt eine Behandlung vorbereiten. Und bei mir war das Pädiatrie, also Kinderheilkunde. Und ich dachte mir so, für diabetische Kinder. Und das ist ja so weit entfernt eigentlich von der Sportphysiotherapie, wie du es dir nur vorstellen kannst. Also ja, aber es ist halt alles, alle Wege führen am Ende dann irgendwie, oder viele Wege führen dann doch nach Rom so. Ich war dann halt irgendwie mit Ach und Krach, habe ich mich durchs Staatsexamen geschleppt. Und als es dann aber losging, dass ich mich endlich so entfalten konnte und wirklich dafür interessieren konnte, was ich eigentlich machen wollte, also was auch das ursprüngliche Ziel war mit der Sportphysio, ging es bei mir dann halt auch los. Also ich habe so, ich meine, da braucht man kein Hehl draus machen. Ich habe wirklich, glaube ich, so mittelständig mein Staatsexamen bestanden. Und danach habe ich irgendwie gefühlt alles gescored, was du halt nur scoren konntest in den Fortbildungen und Abschlussprüfungen. Aber da waren es dann halt auch wirklich Sachen, für die du dich interessierst, gell? Das ist dann halt
also
so.
Ja. Also kann ich mir so vorstellen, dass die Grundausbildung so wie eine Schule war, wo überall wo drin ist und ja, wo du halt kein Interesse hast, weil was mache ich mit Kunst irgendwann mal oder mit Geografie oder was weiß ich. Und dann gehst, studierst du, hast deinen Fachbereich, worauf du Bock hast, und dann hast du ja ganz bei ganz vielen Leuten, so die in der beim Abi nicht so gut waren, waren beim Studium halt dann krass, weil die sich ja voll da interessiert haben. Also war es bei dir genau.
Ah, okay. Also genau die Schiene war es dann halt bei mir auch. Und tatsächlich viele Jahre später habe ich dann nochmal unsere Schulleitung getroffen, mit der hatte ich eben ein gutes Verhältnis dann. Und die meinte halt so, das ist ganz typisch für die Leute, die jetzt nicht alles mit eins bestehen, dass sie genau halt ihre Richtung finden, hoffentlich, und dann darin halt voll aufgehen. Und das war halt bei mir auch der Fall dann damals.
Das heißt, du hast die Ausbildung fertig gemacht und hast dann direkt irgendeinen Sportbezug,
ich hab's völlig übertrieben. Also ich habe mich während meiner Ausbildung schon für die erste Sportphysio-Fortbildung angemeldet, für die du aber eigentlich deine Berufsurkunde brauchtest, und hab dann eine E-Mail dran gehangen, dass ich die dann nachreiche. Aber ich wusste noch nicht mal, ob ich das Staatsexamen bestehe, geschweige denn, wie lange es dauert, bis du die Berufsurkunde tatsächlich bekommst. Weil das ist ja ein Riesenprozess in Deutschland, kann man sich ja vorstellen, Bürokratie, du musst dann irgendwelche Anträge einreichen etc. Und war aber froh, weil die Kurse waren dann sonst für ein Jahr lang ausgebucht. Und ich dachte mir, Alter, gucken wir mal, wird schon irgendwie klar gehen. Und ging dann auch zum Glück echt gut klar. Aber ja, also ich habe dann direkt nach der Ausbildung, ich glaube nicht mal 2 Wochen später, saß ich in der ersten Osteopathie-Fortbildung und dann wahrscheinlich ein paar Tage später in der ersten Sportphysio-Fortbildung.
Ach krass, aber also, krass. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, weil du schon sehr, sehr früh klar wusstest, wo du hin willst, hast du deine Ziele verfolgt, ja, und auch einiges dafür getan. Also das ist auf jeden Fall aller Ehren wert, sage ich mal. Und hast du in der Zeit, in der du diesen ganzen Prozess durchgemacht hast, wahrscheinlich nie den Kontakt zum Basketball verloren, oder?
Nee, auf keinen Fall. Ich habe ja relativ schnell dann beim BBV damals in meinen alten Stomping Grounds sozusagen wieder angefangen. Also ich war ja selber beim Berliner Basketballverband irgendwie mal als ganz junger Spieler, und dann Habe ich mit Robert Bauer damals mal Kontakt
Boah,
aufgenommen.
Legende.
Ja,
Robert
Mann.
Bauer, Legende.
Aber
Taxifahrer
so im
in
positiven und negativen Sinne, muss man sagen. Also da muss man schon mal die Kirche im Dorf lassen. Robert, Grüße gehen raus, mein Freund. Aber ja, also dann war der Kontakt sozusagen wiederhergestellt und da habe ich dann halt auch angefangen. Und so kommen dann, deswegen schließt sich der Kreis dann am Montag beispielsweise, weil du dann so Jungs wie Mo Wagner natürlich noch aus ganz jungen Jahren kennst so und weißt halt, wie der seinen Weg gegangen ist. Und ich kenne den halt noch aus BBV-Zeiten und das ist halt schon witzig. Aber ja, so fing das an. Ganz am Anfang habe ich Wasserball gemacht, da war ich aber auch noch in der Ausbildung. Wir waren Wasserfreunde Spandau 04, waren halt damals so der Goldstandard im deutschen Wasserball. Und das war so mein erster Physio-Job, den ich so auf 400-Euro-Basis damals noch gemacht habe, was auch schon ganz cool war.
Ja klar, neben der Ausbildung, denke ich mal, eine gelungene Abwechslung, ja.
Voll.
Also auch mal wieder mit Leuten zu tun zu haben, die ja, die auch ihren Körper so ein bisschen kennen, die Grenzen ausreizen, das auf jeden Fall. Wie war dann so der erste, was war dein erster so Job, wo du gesagt hast, okay, jetzt geht's so in die Richtung, ich könnte irgendwann mal professionell klarkommen mit dem, worauf ich Bock habe.
Also für mich war da, ich habe daran nie Zweifel gehabt, weil für mich, ich habe mir relativ zeitnah nach der Ausbildung so einen Fünf-Jahres-Plan, glaube ich, damals aufgeschrieben und dann halt
Wie alt
geguckt,
warst du da?
warte mal, das war 2010, für 22 circa, ja,
Oha.
21, 22.
Da musste einer seinen Weg.
Ja, yeah, aber guck mal, das ist ja das Schöne, wenn du aus dem Sport kommst und eigentlich immer eine relativ klare Tagesstruktur hattest irgendwie, hattest du halt versucht, das zu transferieren auf deine nächste Karriere sozusagen und das Ganze halt doch ein bisschen ernster zu nehmen als das, was du davor verschissen hast. Und ich glaube, mir war das halt einfach sehr, sehr im Herzen gelegen, einen gewissen Weg zu gehen. Und dann habe ich mir halt einen Plan gemacht. Das heißt ja nicht, dass der Plan genauso aufgeht, aber der gibt dir halt auf jeden Fall die Struktur, die es halt ermöglicht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und dann hatte ich halt den Fünf-Jahres-Plan und dann bin ich demnach halt gegangen, habe natürlich wie jeder Anfänger in der Praxis gearbeitet, aber auch da halt einfach eigentlich nur, um meine Techniken weiter zu üben und zu lernen und zu machen und zu tun. Also ich habe dann halt alles, was ich in der Osteopathie-Fortbildung gelernt habe, direkt versucht anzuwenden, um besser zu werden. Was dann wiederum die Brücke zum Sport ist. Ich meine, du gehst zum Training, lernst was Neues, gerade als junger Spieler und implementierst das dann halt einfach zunehmend in den kommenden Wochen und Tagen, wann auch immer du was Neues aufgenommen hast. Und so habe ich das halt gesehen.
Ja,
Und
krass.
dann, um deine Frage zu beantworten, sorry, das war jetzt ein bisschen Exkurs. Ich glaube, der erste zunehmende Step in die richtige Richtung war, als mich Kai Blümel dann in die U18-Nation geholt hat als Physio. Das war dann so der erste Step. Und dann hatte ich vom DOSB die Sportphysio-Ausbildung gemacht, für die du dich halt bewerben musstest damals, ich glaube immer noch. Und bin dann, warte mal, von da aus in eine Praxis in so eine Reha gegangen nach Frankfurt. Dann bin ich mit, wie alt war ich da? 24, ich glaube, das war 2012, genau. Bin ich dann nach Frankfurt gezogen. So broke, wie man auch nur sein konnte. Und hab
Für
dann im
die
Reha-Zentrum. Ha?
Stadt passt das ja, also wenn du broke bist, aber
Dicker.
Bahnhofsviertel, Bahnhof.
Bahnhofsviertel.
Ey,
Aber
nee,
du
Mann,
sagst ja
das war
gerade,
hart.
erste Station U18 und jetzt Obach,
Ne.
Dorette, das ist so dein ersten und für dich eigentlich den größten Erfolg, weil es der erste Erfolg war, richtig? Hast du
Meinst du,
was mit
ja, das kam,
U18?
du meinst die U18 EM dann
Ja.
anschließend. Ja, das kam ein bisschen später, aber ich habe 2012 in der U18 angefangen, aber insofern war das der erste und große Erfolg, weil dann halt einfach die Weiche später witzigerweise gelegt hat, weil das das erste Jahr mit Paul Sipser war. So habe ich Paul Sipser kennengelernt. Das war der Jahrgang Paul Sipser, Dennis Schröder, Bogdan. Das waren, glaube ich, so die großen drei in der Mannschaft damals. Aber so
Und
habe ich
Kai
Paul kennengelernt.
war
War
das
Trainer?
Genau.
dieses Turnier, war das dieses Turnier, wo die wo
Nach Hause
Boggy
geschickt
und
wurden. Ja.
okay, das war
Legendär.
das.
Ja, Mann.
Ey,
Ja, Digga,
wie
und du
hast du
musst,
das erlebt? Weil das war
Digga, du
super
musst
real
mal
bei
überlegen, das
uns.
war halt mein allererster Lehrgang of all time beim DBB und du sitzt halt da und es wird halt darüber diskutiert, ob wir jetzt zwei Spieler nach Hause schicken, so. Und ich war, Mann, Alter, das war alles so unorganisiert auch. Ich bin da halt hingekommen und keiner hat mit mir davor gesprochen, dass ich mein eigenes Zeug mitbringen soll, also so Physiokoffer und so weiter. Und ich war selbst beim BBV gewohnt, dass halt Material da war einfach, gell? Also du kommst halt zu deinem Arbeitsplatz und Material ist halt da. Es war nichts da. Digga. Es war also nichts, keine Digga, warte mal. John, du weißt nicht. Das war so DBB-Tours, so wirklich typisch. Es war nichts da außer Tape-Rollen so. Und dann die so, ja, mach mal. Und ich denke, okay, ich habe keine Scheren, ich hatte nichts, einfach gar nichts. Es war kein Standard da, den jede Mannschaft einmal mitbekommt. Also das war so eine ganze. Das war so eine, in Frankreich war das. Das war, glaube ich, in Ville, wo das, oder Vittel. Ist doch Vittel, wo das Wasser
herkommt. Vittel, ja, Vittel.
Ja, Mann.
Also heißt das, der bayerische Verband, der berlinerische Verband ist. Ist reicher wie der DBB.
Nee, aber besser organisiert. Ich glaube, das würde ich für den Rest meines Lebens so unterschreiben.
Ja gut, aber das verfolgt dich ja noch,
der DBB. DBB Tour's Finest,
ey. Ach krass, und das heißt, bei der, da warst du auch recht jung, ne? Also
ja,
2012 warst du 24 dann wahrscheinlich, oder?
Genau. Ja, da war ich wirklich halt sehr, sehr jung und auch sehr nah dran an den Jungs. Ich glaube, das war halt auch so ein bisschen problematisch, muss ich sagen, insofern, als dass ich dann halt wirklich cool so mit Paul Sipser und weiß nicht was war, weil da waren ja nicht viele Jahre dazwischen. Meine U18 und U17 wird 18, das sind dann halt 6 Jahre. Da kann man halt schon mal locker flockig umgehen und ich glaube, die Distanz lernst du dann halt mit der Zeit. Mit Paul hat das nie geklappt. Ich glaube, das ist bis heute einer der wenigen Klienten, die ich hier hatte, mit denen das sehr, sehr freundlich war oder freundschaftlich wurde. Das habe ich so normalerweise nicht. Normalerweise hältst du da immer eine gesunde Distanz.
Aber das ist ja, also da würde ich gerne mal reingrätschen, weil ich finde ja schon, dass das eine sehr große Herausforderung für einen Physiotherapeuten ist. Zum einen bist du ja so ein bisschen der Kummerkasten. Ja, die liegen bei dir auf der Liege, also ich war zumindest so einer, ja, der sich dann mal auch über einen Trainer auskotzt oder was weiß ich, ja, über diese ganzen kleinen Dinge. Aber gleichzeitig musst du ein Gehör dafür haben, aus meiner Sicht. Aber trotzdem gehörst du ja zum Coaching-Staff, medizinischen Staff so ein bisschen dazu. Ne? Also du bist ja schon so ein bisschen ein Bindeglied. Ja? Und wenn man da so jung ist, also ist mir schon auch das ein oder andere Mal tatsächlich in meiner Karriere widerfahren, sodass dann so ein junger Physiotherapeut nicht genau wusste, wie er damit umgeht und dann ja, zum voll. Beispiel so ein bisschen gesnitcht hat. Ja, weißt du, wenn du dem was erzählt hast, dann dachte er, okay, ey, beim Trainer bekomme ich jetzt ein richtig geiles Standing, wenn ich dem mal erzähle, was meine Jungs da auf der Liga erzählen.
Der Spagat ist schon da, ne? Zu dem Beispiel, das ist mir nie passiert und die Grenze habe ich auch von Anfang an gezogen, weil ich glaube, das wurde einem auch immer wieder eingebläut, gerade von erfahrenen Leuten und so Mentoren, die man dann in der Zeit hatte, dass Dinge, die auf der Bank passieren, das ist so wie what happens in Vegas stays in Vegas. Und das ist halt mit der Behandlungsbank ganz genauso. Ich glaube, es ist wichtig, und das war bei der Nazio beispielsweise in den letzten 2 Jahren auch wichtig, so ein Grundgefühl zu bekommen für die Mannschaft und wo die gerade mental steht, ob die gewisse Sachen verstanden haben oder nicht. Da gibt es ein Beispiel von der WM letztes Jahr, wo ich das Gefühl hatte, oder du gehört hast, dass die nicht so sich so richtig vorbereitet gefühlt haben auf ein Spiel. Das kannst du dann natürlich irgendwie kommunizieren und ich glaube, das hat letzten Endes auch ganz gut geholfen, weil man dann halt nochmal den Gameplan durch ist. Aber so private Sachen, die gehören einfach in keinerlei Ohren. Und generell zu dieser Distanz, wie gesagt, als junger Physio, ich glaube, das war so eine Lehrstunde, die ich dann hatte, war damals diese U18, weil man dann halt schon zu nah dran war und einfach gemerkt hat, so, das ist halt, man ist halt viel zu sehr dabei, noch als aus Spielertagen. Weißt du, was ich meine? Weil du, da kriegst du den Cut nicht so ganz hin, weil du eigentlich so, du willst so ein bisschen zu der Mannschaft gehören, obwohl du halt eigentlich nicht zur Mannschaft gehörst, so in dem spielerischen Sinne. Und ich glaube, den Cut zu machen, das ist halt so eine Lehrstunde gewesen, beziehungsweise einfach eine Lektion, die du halt lernen musst. So.
Aber ja, man sagt ja auch immer so bei ehemaligen Trainern, bei ehemaligen Spielern, die Trainer werden,
ja, Mann.
So, dass du zuallererst den Spieler aus dir rausbekommen musst, bevor du ein Trainer sein kannst. Ja? Und ich merke das gerade auch so in meiner Funktion. Ich meine, ich fühle mich ja auch noch jung und auch irgendwie jetzt auch noch so ein bisschen als Spieler. Und wenn ich dann mit jungen Kids zu tun habe, ja, die jetzt vielleicht auch gerade 18 werden, 19 sind und so, ne? Und also zum einen, du kannst ja mit denen auf gar keinen Fall feiern gehen, ne? Als Sportdirektor mit deinen Kids feiern, so geht halt nicht, auch wenn du vielleicht Bock hättest, so. Aber wenn du dann halt mal so fragst, ja und, wie war es am Wochenende und du willst ein bisschen drauf anspielen, so, geht eigentlich nicht. Aber ich bin halt auch ein Fan davon, das komplett so eine Rolle zu spielen, habe ich auch keinen Bock drauf. Soll ja ein bisschen authentisch auch sein, ne? Aber das fand ich schon immer spannend. Nimm uns mal mit, weil du hast gerade so von Mentoren gesprochen. Gab es da so den einen oder anderen Mentor, den man vielleicht kennt?
Ich glaube, im physiotherapeutischen Sinne jetzt nicht so krass, die man jetzt halt so kennt. Ich glaube, ich hatte halt damals das Glück, relativ schnell in den DFB zu kommen, also Fußballnationalmannschaft. Und da habe ich halt den Physio, den ich aus der von diesem besagten DOSB-Kurs kannte. Die Lizenz brauchtest du damals, um überhaupt zum DFB zu kommen, was alles Teil von dem 5-Jahre-Plan war. Und den Physio, den ich da hatte, sozusagen als Chef oder als, wie sagt man, Higher Up, so der wurde dann halt mein Mentor. Und von dem habe ich auch bis heute sehr, sehr viel gelernt, muss ich sagen. Also es war so für mich so der Typ, der mich professionell so ein bisschen richtig gefeilt hat. Weißt du, ich meine, also das war so,
Okay.
das klingt jetzt so blöd, aber du bist da so als in Anführungsstrichen Rohdiamant rein und der hat dich halt richtig geschliffen. So, und ich glaube, ohne den wäre ich, ja.
Deswegen auch in Frankfurt, ne? Deswegen bist du nach Frankfurt gezogen, wegen
Nee, ich bin wegen des
DFB.
DFBs damals nicht nach Frankfurt. Ich hatte, wie gesagt, in Berlin war für mich dann so damals die Reise so ein bisschen zu Ende und vor allem genau diese sportlerische Schiene, die gab's halt hier. Also ich war ja immer nur der Basketballspieler so für mich hier in Berlin und dann wollte ich halt so einen Cut machen und in die nächste richtige Richtung gehen. Und für mich damals gab es halt hier kein Reha-Zentrum, was sich nur auf Sport irgendwie konzentriert hat, wo sich's gelohnt hätte. Und ich glaube, da war auch so eine Phase angekommen, ich war in so einer Phase angekommen, wo ich mich einfach mal so ein bisschen abkapseln wollte von dem, was ich kannte und mich halt wirklich vollends auf meinen Job konzentrieren. Und ich meine, wer Berlin kennt und in Berlin ist, Digga, wenn du eine Sache findest hier, dann sind es Ablenkungen so.
Ja.
Weißt du, also du gehst dann halt am Wochenende und gerade im Alter von 22 kommst halt zugeballert irgendwie Samstagnacht nach Hause und schläfst am Sonntag bis um 16 Uhr und bist halt nicht produktiv so. Und ich glaube, das war mir halt ganz wichtig. Und Frankfurt hat mir vor allem eines gelehrt, und das ist halt Arbeit. So, das ist halt jeder ein Workaholic. Es gibt kein Wochenende. So, und dann natürlich mit dem Flughafen war es halt auch sehr, sehr praktisch für die spätere Zeit in der Tenniswelt etc. Also es ist schon ganz witzig, wie sich das Leben immer so ein bisschen fügt, sage ich.
Also war Tennis auch in deinem 5-Jahresplan oder war das nur durch Zufall?
Nee, null. Also Tennis war für mich eigentlich nicht auf dem Radar, aber habe ich dann halt dankend angenommen. Aber auch durch Frankfurt gekommen, weil Petkovic halt damals meine erste Spielerin war, mit der ich gearbeitet habe. Und die war ja aus Darmstadt.
Okay, und wie, genau, nimm uns mal mit, wie war dann der erste Kontakt, sag ich mal, so zu EinzelsportlerInnen, so in dem Fall Andrea Petkovic? Wie
Ich
kam
muss
es
gerade
zustande?
überlegen. Ich glaube, das war tatsächlich sogar auch so der erste Einzelsportler. Also, wie gesagt, im Reha-Zentrum hast du halt Fußballer hier und da betreut. Dann damals von Offenbach und Frankfurt kam, Eintracht kam ein paar rum, aber es war jetzt nicht die Einzelsportlerschiene. Ich glaube da tatsächlich, dass Petko damals die erste so Einzelsportlerin war, wenn ich mich richtig erinnere, die ich betreut habe, abseits vom Verbandswesen. Und die hatte eine Heilpraktikerin in Frankfurt, die ich ganz gut kannte. Und die hatte mir gesagt, dass Petko damals ein Physio gesucht hat. Und dann hat es, glaube ich, nicht eine Woche gedauert. Und ich musste mich um ein Visum für China damals kümmern. Und dann bin ich irgendwie eine Woche später nach Peking geflogen, ganz spontan.
Oha, aber da muss aber ein sehr krasses Vertrauen sein, weil ich meine, wenn die dich halt mit zu deinem medizinischen Staff halt mitnimmt, weißt du, wie war das Kennenlernen? Also,
Ja,
ey,
aber
komm mit,
weißt du, was
oder?
das Witzige ist an der Geschichte? Ist, dass ich sie ja vorher gar nicht persönlich kannte. Ich habe die war das Wuhan? Ich glaube, Wuhan kam vor Peking damals. Und ja, jetzt kannst du mit deinen Corona-Witzen kommen. Aber ja, Digga, in Wuhan war ich damals 2015, war das, glaube ich. Und da habe ich sie erst kennengelernt. Auch erst, die hatte,
Krass.
glaube ich, an dem Tag sogar ihr Erstrundenspiel. Und ich habe sie nach dem Spiel für die erste Behandlung kennengelernt. Das war sau strange, ehrlich gesagt, jetzt so.
Ach, es
Na,
gab es kein
rückblickend.
Vorgespräch. Du bist einfach,
Nee,
hast
Mann.
ein Visum bekommen, bist nach Wuhan
Ja.
und dort nach dem Spiel hast du dich zum ersten Mal gesehen.
Ja, Mann.
Wie
Ich
ist
bin
es?
da,
Hallo,
habe
ich
ins
bin der
Hotel
Simon aus
eingecheckt.
Frankfurt. Oder
Ja,
wo
das
ging es?
war jetzt mal rückblickend. Ich glaube, damals war das für mich einfach nur aufregend und ich habe das gar nicht richtig gerafft, aber jetzt zurückblickend ist das schon eigentlich eine sehr verrückte Geschichte, ja.
Ach, krass.
Absurd, Mann. Ich dachte, da muss man durch irgendwie so ein
Genau.
Bewerbungsverfahren und dann muss man die erst einmal behandeln, damit die das okay gibt, dass du da mitreisen kannst.
Nee, ich glaube, die war halt davor, also im Tennis ist ja so, du bist halt wirklich wie so ein Wanderzirkus auf Tour, gell? Das ist so ein bisschen wie NBA-Welt, du spielst halt heute so gefühlt in Wuhan, morgen in Peking und übermorgen in, keine Ahnung, was, Budapest. Insofern war da, glaube ich, dafür damals gar keine Zeit, weil die Saison ja schon angefangen hatte, nee, warte mal, zu dem Zeitpunkt hat sie sich ja eher dem Ende genaht. Ich glaube, das war September oder so und dann waren nur noch diese Finals der Saison. Und die hat halt damals extrem gestruggelt und die Heilpraktikerin hat mir halt vertraut und so war, glaube ich, der Link und dann bin ich da halt hingeflattert.
Wie lange ging das dann mit ihr?
Petro witzigerweise gar nicht lange, weil sie, also so witzig ist das auch nicht, aber die war halt damals in so einem maximalen Leistungsloch und war dann, es war halt schwierig damals, so diese Tenniswelt, gerade im Damenbereich, ist halt wirklich sehr sensitive so. Also das war halt so, die war halt so in ihrem Loch und meinte so, ja, ich weiß nicht, ob ich morgen spiele, vielleicht retire ich, wenn du was anderes findest, dann mach das einfach. Und in dem Turnier in Peking oder war das auch Wuhan? Keine Ahnung, Mann, das ist so lange her. Habe ich damals die Kerber kennengelernt mit ihrem Trainer. Und die wollte dann ein paar Wochen später, da war ich beim DFB. Mann, Alter, die Sportwelt, das ist halt auch wirklich, das kannst du keinem erzählen, Mann. Da war ich beim DFB, sagen wir mal so, der Lehrgang lief bis Mittwoch mit der U18, U19, was auch immer ich da betreut habe. Und ich habe einen Anruf von der Mutter von der Kerber bekommen und die sagte, ja, sie hat jetzt gerade ihren Physio gekündigt und braucht einen neuen für das WTA-Finale in Singapur. Du müsstest aber heute Abend noch fliegen.
Alter.
Und das war so, 10 Uhr morgens, glaube ich, circa. Also es war auf jeden Fall kurz nach dem Frühstück damals da und ich so, ja, mach ich. Aber hab überhaupt nicht gewusst, und das war, glaube ich, in Bad Hennef oder so war der Lehrgang. Und dann musste ich einen Zug nehmen nach Frankfurt, bin nach Hause gerast, hab meine Taschen gepackt wie ein Irrer, bin zum Flughafen und bin nach Singapur. Und hab halt noch damals, ich Brillenschlange, meine Brille vergessen. Ich hab die ganze Woche keinen Tennisball gesehen, schwör's dir. Ich saß einfach in dieser Box und hab's mir getan, als wenn mein Kopf von links nach rechts geht. Aber ich war einfach blind. Weil
wie viel hast du in dir betrieben?
Ah, ich habe keine Ahnung. Es ist nicht so schlimm, aber es war halt schon also schlimm genug, dass ich halt dachte, okay, ich bin jetzt einfach eine Woche lang blind. Aber war geil.
Aber stopp. Was haben die Jungs denn vom DFB dann gesagt?
Nee, der Lehrgang war zu Ende. Ach, ich bin nicht einfach abgehauen. Ja, das hat genau gepasst. Das war so, weiß ich nicht, Mittwoch war der Lehrgang zu Ende, Donnerstag musste ich halt in Singapur sein. Also es war genau perfekt. Deswegen sage ich, das ist so witzig, wie es im Leben halt manchmal fügt, weil ohne meinen Besuch in Singapur hätte ich mit ihr auch nicht im kommenden Jahr gearbeitet. Und witzigerweise ist halt dieser Grand Slam-Sieg Teil meines Visums jetzt. Also du musst ja dann nachweisen, in den USA gibt es halt eine Visumskategorie, in der du nachweisen musst, welche großen Erfolge du quasi miterlebt oder beziehungsweise Teil dessen warst. Und das war halt, das ist halt witzig, wie sich das halt so fügt im Leben.
Aber Moment, jetzt habe ich mal jetzt eine Frage, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, auch von den Zuhörern, die da ein bisschen Fragezeichen auf dem Kopf haben, aber das heißt, sie hat dich angerufen, du fliegst am Abend direkt nach Singapur, aber
ja.
Kriegst du nicht eine Patientenakte oder gehst einfach Freestyle hin, hab magische Augen und seht, okay, da kann ich was machen, oder?
Weil also bei dem Turnier...
Gibt's ja keine Vorbereitung so?
Bei dem Turnier damals lief es insofern ganz gut für mich, dass du ja gerade vor so großen Tennisturnieren hattest du dann so ein paar Tage zum... so, um sich zu acclimaten. Wie sagt man auch so? Akklimatisieren?
Akklimatisieren.
Ja, so.
Ich glaube, er kein Deutsch mehr kann jetzt, Alter.
Digga, manchmal ganz schön. Ohne Witz. Ich bin so ein Austauschstudent. Weißt du, die wiederkommen nach anderthalb Jahren. So,
What's the German word for it? Du Arschloch, nein, Schmarrn.
Das geht mir so oft so mittlerweile. Ich bin echt so einer von diesen geworden. Aber egal. Auf jeden Fall hast du halt ein paar Tage vor so einem Turnierstart. Und die haben mir ganz gut geholfen, um mich dann halt erstmal so ein bisschen mit ihr zu beschäftigen und zu gucken, wo was Sache ist. Und die hat ja jetzt nichts Akutes gehabt. Da ging es ja wirklich mehr darum, so ein bisschen von Grund auf zu arbeiten und so dieses Day-to-Day halt einfach besser zu verstehen und zu verarbeiten mit ihr. Aber es war cool.
Und wie alt warst du da? 2016?
Das war auch 2015 2015? Noch. Das war, ich glaube, das Finale war, lass mich lügen, ich glaube, das war Ende September, Anfang Oktober, irgendwie sowas in der Richtung. Und weil muss ungefähr in dem Zeitrahmen gewesen sein, vielleicht auch Ende Oktober, weil dann ging es ja ein paar Wochen später direkt nach Australien zum Saisonbeginn. Ich glaube, Anfang Oktober, weil die haben, glaube ich, so 6 Wochen Offseason und dann ging es danach direkt nach Australien.
Australien Open ist Januar, Februar so, ne?
Januar, genau. Also damals war es, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen geändert, damals war es Brisbane, Sydney und dann Melbourne sind dann die eigentlichen Open.
Das ist der erste Grand Slam des Jahres.
Genau. Ja.
Ich schaue total gerne hier, wie heißt der Schmarrn auf Netflix, die...
Ah ja, diese Doku-Serie.
Breakpoint.
Was?
Ja. Ah, Breakpoint. Heißt es so. Ich interessiere mich halt voll für alle Sportarten und gerade so bei Einzelsportarten finde ich es faszinierend, wie anders die ja ticken. Das ist so ein bisschen, die müssen ja Ich-AGs so sein, ja. Also am Ende, weißt du, als Basketballer, da setzt du dich in so eine Mannschaft rein, dann ist ein Physio da, dann ist ein Trainer da, etc. Du musst dich um nichts kümmern. Und so diese Einzelsportarten, die müssen sich um alles selber kümmern. Was würdest du sagen, ist so vom Mindset her für dich ein Unterschied, mit einem Einzelsportler zu arbeiten, als in der Mannschaft?
Also erstmal, ich glaube, die wirklich erfolgreichen Einzelsportler haben halt so diese maximale Killer-Mentalität. Und die haben die Großen im Mannschaftssport auch. Also da die Brücke kannst du da schon schlagen. Aber so die Einzelsportler sind schon sehr, sehr crazy, Mann. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil am Ende, und ich habe ja danach noch mit dem Wawrinka gearbeitet. Insofern hatte ich dann auch den Damen-Herren-Vergleich. Aber es ist trotzdem witzig, weil es so, alles sind so Feinde. So ultimativ. Mann, Alter, es gab so Zeiten, wo ich dann halt es gab so einen deutschen Trainer auf der Tour damals, der war von der Scharapova, glaube ich, und mit dem war ich dann halt abends mal hier und da was trinken. Ich mein Gott, ich war was, 24, 26, wie alt auch immer ich da damals war, aber halt jung. Das ist irgendwann rausgekommen und da war es so, ja, du kannst nicht mit den Feinden in Anführungsstrichen was trinken gehen. So, also das ist schon sehr so protective Mindset und sehr competitive und das so, ich meine, ich habe gerade gesagt, Diggi, ich habe keine Ahnung von Tennis, ich weiß nicht, was du da, ob du da Rückhand, Vorhand, Quadruppel, Trippel, Flickflack spielst, Alter. Hauptsache, du bist fit, das ist meine einzige Aufgabe, weißt du? Aber das war halt schon, also da merkst du halt, dass das Mindset halt unglaublich unterschiedlich ist, so.
Ach krass, also ist es doch nicht so, wie die es halt nach außen halt geben wollen.
Also nee, Dicker, das ist schon alles sehr, also die machen schon auf Besties nach außen, ja. Und das ist alle, aber das ist schon sehr, sehr so fake. Ich weiß, keine Ahnung, wie es im Golfen beispielsweise ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel anders ist.
Aber wie war das denn für dich, wenn du halt wirklich den Mindset vom Teamsportler hattest seit jungen Jahren, dann auf einmal halt da in dieser Welt einzutauchen? Also ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, du hast mit dem Scharapova-Trainer halt getrunken, hast einen draufbekommen und so, und du dachtest dir einfach so als Berliner, was wollen die alle von mir?
Ja, aber genau das war, glaube ich, mein Vorteil, Mann. Weißt du, ja? Also diese Berliner Schnauze, dieses ist mir scheißegal, war dann am Ende, glaube ich, aber auch die Rettung, weil dann halt, also irgendwann war es mir dann halt auch egal und das hat sie, glaube ich, auch gemerkt und dann war halt, bist du dir trotzdem komischerweise wieder auf derselben Ebene begegnet. Wenn du das jetzt so komplett unterwürfig mitgemacht hättest, dann wäre das, glaube ich, nicht gut gegangen, ehrlich gesagt. Weil am Ende musst du ja trotzdem eine gewisse Respektbasis einfach haben.
Ja, absolut. Ah, mega spannend. Was mich doch bei dem Einzelsportarten interessiert, wenn ihr da so auf Tour seid, ne? Das bucht dann wahrscheinlich alles für euch so ein Manager? Oder ja,
ganz unterschiedlich.
Nee, oder buchst du das selber, aber du bist ja nicht angestellt bei denen, ne?
Also nee, also es ist ganz unterschiedlich, aber das kannst du ja vergleichen, selbst zum jetzigen Zeitpunkt im Endeffekt. Damals hat tatsächlich alles die Mom von der Kerbe übernommen, beim Wawrinka später war es dann irgendeine Buchungsagentur, keine Ahnung was. Du bist halt generell immer im selben Hotel. Ich glaube, es gab ein Turnier, wo es nicht der Fall war, aber normalerweise bist du immer im selben Hotel. Und Flüge etc. kümmert sich dann halt einfach der Manager, in dem Fall die Mutter oder wer auch immer drum.
Aber das muss ich ja, also warst du in der Zeit noch hier in Frankfurt irgendwo angestellt?
Ich habe gar nichts mehr gemacht zu der Zeit. Ich habe wirklich mich nur noch darauf konzentriert und das war dann auch so die komplett, also das war dann tatsächlich die Vollzeitbrücke in den Vollzeitsport.
So, und es gab dann. Und in die volle Selbstständigkeit.
Ja, die hatte ich ja vorher als Freiberufler quasi schon, aber doch sehr, sehr anders. Also dann halt wirklich komplett selbstdiktierend und komplett 100% dem Sport gewidmet. Und das hat sich ja dann auch nicht mehr geändert. Ich bin dann halt irgendwann, dann habe ich da quasi direkt, als mir Tennis dann irgendwann genug war, weil ich keinen Bock mehr auf diese ganzen Querelen hatte mit diesen Einzelsportlern, habe ich dann die Brücke quasi geschlagen und habe dann angefangen mit Paul Sipser damals zu arbeiten.
Aber mal eine kurze Frage, bevor wir jetzt zum Paul Zipser und jetzt wirklich zum Kern Basketball wieder zurückkommen. Jetzt hast du ja Australian Open mit Angelique Kerber gewonnen. Mhm. Und ich kann mir
einen Erfolg... Wimbledon war
es. Ist so egal. Ich kann mir jetzt nur einen Sieg vorstellen in der Mannschaft. Wie feiert so ein Einzelsportler? Weil ich meine, du freust dich doch halt, also ich meine das Größte, ich habe jetzt nicht viele Erfolge gefeiert, aber auch wenn das nur ein Sieg war, das Größte war ja halt mit deinen Jungs das zu feiern. Also aus dem Mindset
komme ich. Ja, aber da hast du ja diesen Mikrokosmos, gell? Also im Tennis hast du ja trotzdem, sie hat ja den inneren Physio, den Tennistrainer, den die Typen von der Schlägerfirma, von Yonex damals kamen halt mit. Also du feierst ja, die Mom war nicht dabei, die ist nicht eingeflogen gekommen. Aber du hast ja trotzdem so einen kleinen Kosmos einfach, mit dem du dann gefeiert hast. Also es war schon eines der coolsten Erlebnisse, die ich, glaube ich, bis dato in meiner Karriere einfach hatte.
Wo habt ihr gefeiert? Und wie habt ihr gefeiert?
Wie hieß denn? Maximal, dicker. Wir hatten am nächsten Tag irgendwelche Medientermine, also überwiegend sie, aber als Team geht man da ja dann auch trotzdem gemeinsam hin, komplett verschlafen. Ich bin 5 Minuten zu spät aufgewacht, hab den Wecker 10-mal gesnoost, weil ich so hacke war. ich weiß auch nicht, ich habe davor, glaube ich, die Nacht Gift getrunken, Alter. Ich weiß dir.
War das der Sieg, wo sie in den Fluss reingesprungen ist? River.
Ja,
in
Mann.
River? Ah, ja. Okay. Der ist doch dirty, oder?
Ich glaube, da sind wir alle reingesprungen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, es gibt noch so ein Bild, wo wir patschnass aus diesem räudigen Ding rauskommen. Seitdem habe ich wahrscheinlich auch gefühlt alle Krankheiten, die in Australien irgendwie vorhanden sind. Aber ja, Mann, es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich habe noch nie geschafft, in meinem Leben 2 Langstreckenflüge durchzuschlafen. Da habe ich
voll von Rekord. Australien.
Ja, wir sind über Bangkok. Ich glaube, der Flug ist knapp 8 Stunden oder 10 oder so. Und dann sind wir von da aus weiter nach Frankfurt geflogen.
Krass, auch nochmal 8 Stunden.
Also, ja, ich glaube länger. Ich glaube, Bangkok, Frankfurt sind bestimmt nochmal so 12, 13 Stunden.
Okay. Krass.
Hab da weiter gesoffen und weiter geschlafen. So diese, wenn du kurz wach geworden bist, hast du noch einen Gin Tonic bestellt, nach dem Motto. Okay. Also es war halt so das zu diesem Zeitpunkt war das halt mein Karriere-Highlight. Ich glaube, U18 BEM war schon cool mit Alan und so weiter damals. Das war 2014, glaube ich, 2 Jahre davor. Aber es ist halt so BEM, ohne das jetzt runterreden zu wollen. Klar, im eigenen Sport, aber so Australian Open war dann schon nochmal eine andere Kiste, vor allem weil halt niemand seit Steffi Graf damals was gewonnen hatte.
Ey, was viele Leute interessieren würde, was hast du mit der Siegprämie gekauft? Gab's Titelprämie? Gab's nicht?
Ja, also. Alter, jetzt haust du mich in so eine Pfanne. Also es gab schon eine Prämie, aber die war auf jeden Fall ein bisschen kleiner, als man sie sich vorstellt, so, aber ich habe da noch ein bisschen was draufgelegt und mir eine Uhr gekauft.
Ich habe da nochmal eine Frage, also die Prämie war größer als die Prämie für Alan Ibrahimagic, als ihr die BEM gewonnen habt, weil da gab es ja, glaube ich, nur eine Kaffeetasse oder einen USB-Stick. Ja.
Ja, oder ein T-Shirt halt so mit extra Druck. Von prinz2000.com. Ja, Mann. Ich weiß nicht, hätte Alan mal fragen sollen, was er dieses Jahr für die U18 AEM bekommen hat. Vielleicht
so ein Nackenkissen für einen Flieger oder so.
Immer so eine Obstschale mit DBB-Logo.
Okay, das heißt, hast jetzt deine Uhr damit geflext und
ich wollte gar nicht flexen. Du hast mich quasi in diese Situation gebracht, dass ich mir das Watch kaufen
muss. Nein, aber wenn man hart mal log, kann man sich auch mal was gönnen. Also
so.
Sei mal jetzt ein bisschen mehr amerikanisch und nicht deutsch. Ey, kannst ruhig sagen, was du gekauft hast. Also,
ja, aber er ist Berliner sind alle Gauner. Er hat sich safe eine Swatch im Sale gekauft.
Nein. Ich wette, du sagst Swatch, ich sag eine Rolex.
Nee, Swatch.
Echt jetzt?
So, nächstes Thema.
Also eine Rolex. Das heißt, von Angelique Kerber weg. Und dann fing es direkt an mit Zipzer? Oder du warst ja auch mal eine Zeit lang in München gewohnt dann, ne?
Genau, aber das kam erst später. Ich habe mit Wawrinka da noch eine Weile gearbeitet. Das war Stan Wawrinka, mit denen habe ich, glaube ich, noch mal so 2 Monate gearbeitet. Und das war dann halt auch eher kompliziert. Aber genau, ich bin dann noch kurz in Herrentennis. Das hat mir die Angie damals auch sehr, sehr übel genommen. Und dann bin ich...
Wollte die, dass du bleibst, oder was?
Ja. Weil wir hatten ja gerade erst die Australian Open gewonnen. Danach haben wir dann noch ein paar Monate gearbeitet. Aber irgendwie hat es mir dann halt irgendwann gelangt, weil das war schon sehr, sehr anstrengend. Das muss man schon einfach mal sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt.
Jetzt noch Kontakt oder?
Nee, gar nicht. Ich habe letztens tatsächlich zum Karriereende, weil die war ja jetzt auch bei Olympia, das war ja quasi ihr finales Turnier, habe ich überlegt, ob ich ihr nochmal was schreibe. Aber ich weiß nicht, ob sie sich darüber freuen würde. So, weißt du, also... Oder ob einfach irgend so eine Performer-Antwort kommt.
Von der Mutter, Management.
Ja, Mann.
Okay.
Komm, schreib ihr, Mann. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Die freut sich.
Ja, vor allem, glaube ich, hat die sich jetzt auch schon echt ein bisschen verändert. Ich meine, die ist halt mittlerweile auch, ich weiß nicht, ob sie verheiratet ist, aber Mutter geworden und so weiter. Ich glaube, das verändert dich halt schon auch ein bisschen. Aber ja, keine Ahnung.
Aber warte mal. Also das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass es so ein bisschen Beef war, ja?
Ja, yeah, also das ist jetzt nicht so einvernehmlich geendet, sagen wir es mal so. Ich hatte Guck mal, das Ding ist halt, ich war halt damals, ich hatte halt keinen Bock mehr, hatte ein Angebot aus dem Herrentennis und habe halt gesagt, ich komme morgen nicht mehr, so nach dem Motto. Aber da ist halt schon auch einiges vorgefallen. Ich hatte halt einfach keinen Bock mehr.
Okay. Also das heißt, man schließt auch nicht irgendeinen Vertrag.
Mit ihr gab es damals keinen, mit dem Wawrinka danach dann schon, aber mit ihr, da gab es keine Verträge.
Aber das ist schon crazy. Also theoretisch so können die dich dann einfach von heute auf morgen rausmachen. Auch
Kinder. Ja, safe. Das ist ja das Brutale an dieser ganzen Tennisbranche. Läuft ja wirklich zu 90% nur so. Weil wenn die, und das Ding ist halt auch so, die haben halt von heute auf morgen auch unter Umständen einfach keinen Bock mehr auf dein Gesicht, so nach dem Motto, weißt du?
Ja, ja, klar. So, ja. Und wenn die mal die Rückhand verkacken, ist der Physio schuld und dann bist du weg.
Naja, ja, safe.
Ah, okay.
Bist du als Physio schon das schwächste Glied?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, Trainer ist schon auch immer noch ein Punkt. Ich glaube, okay. Das ganze Team so. Die haben halt manchmal so diese Allüren, wo sie das ganze Team rausschmeißen, alles neu machen, weil sie denken, okay, dann wird's halt wieder besser. Dabei war das halt einfach nur so, weil ich meine, du hast halt mal so einen Hänger. Also dann läuft's halt mal eine Weile nicht gut.
Ey, kennt ihr ja nicht den schon? Der ist mir gerade spontan eingefallen. Lieber schwaches Glied als schlaffes Glied. Kennt ihr den?
Drüber lachen, Alter.
Einfach mal
rausfahren, so zwischendurch.
Ja gut, dann war es halt, Tennis war alles dann durch und dann bist dann direkt zurück zum Basketball gegangen oder wie ist das? Weil dann war es jetzt halt eine Zeit lang weg. Hast du es auch vielleicht jetzt gemacht, dass du vom Basketball weggehst, weil die Leute dich als Basketballjungen kannten? So, weißt du, dass du halt dann mehr Respekt bekommst, wenn du mal kurz weg bist, weil wenn du...
Nee, ich glaube, das war einfach so die Opportunity. Also die Möglichkeit hatte sich halt damals ergeben und dann habe ich halt Tennis gemacht. Aber es war jetzt keine bewusste Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt das und dann, ich glaube, ich hätte nie das Problem gehabt, nur der Basketball-Guy zu sein. Ich meine, bin ich ja jetzt auch, weißt du, also klar, mit der Vorgeschichte ist vielleicht ein bisschen anders, aber das wissen ja jetzt nicht viele Leute so im Basketball-Business. Also das ist ja, da bin ich halt einfach der NBA-Dude da drüben, also der Deutsche.
Okay, das heißt, Tennis vorbei und dann ging es direkt mit Zipser los, oder?
Ich glaube, mit Zipser war es so, der hatte seine Rookie-Season damals und hat halt übelst gestruggelt mit seinem unteren Rücken. Und dann hatten wir halt ein Gespräch und ich habe ihm halt nur geschrieben und gesagt, pass auf, ich habe momentan ein bisschen Downtime, ich komme gern rüber und wenn ich dir helfen kann, dann haben wir einen Deal für die Zukunft sozusagen und wenn du dich halt nicht besser fühlst danach, dann never mind, lösch meine Nummer und wir müssen nie wieder sprechen, so nach dem Motto. Man mich, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht mehr für wie lange, ich glaube so 7-8 Tage oder so, vielleicht auch kürzer bin ich rübergeflogen. Dann ging das sehr, sehr gut. Und dann hat er gesagt, er hat gar keine Probleme mehr und so hat sich das dann halt so quasi eingeschmuggelt. Und der war ja auf einem Minimum-Deal bei den Bulls und daher war das halt für uns so ein bisschen, ich wusste halt nicht, was nimmst du nur den ab, so, das ist jetzt nicht, dass der, also ich kam halt von einer Spielerin, die vorher ein paar Millionen Preisgeld gewonnen hat, so nach dem Motto und dann habe ich halt versucht, den Deal so dahingehend zu machen, zu sagen, okay, pass auf, wir setzen das sehr, sehr tief an, aber dafür hilfst du mir halt einfach mit anderen Spielern in deiner Mannschaft oder so und ich mache halt da mein Geld.
Okay, aber warte mal kurz. Unsere Zuhörer, glaube ich, müssen erstmal so ein bisschen verstehen, dass das NBA-Business, glaube ich, ein bisschen anders läuft als in Europa.
Ja, Mann.
Weil hier ist ja irgendwie ganz klar, die Vereine stellen die Physiotherapeuten und die Spieler nutzen einfach die so. Also korrigier mich, aber ich kenne gefühlt so in Deutschland, Europa, weiß ich, kenne mich nicht ganz so gut auf in der Euroleague. Aber alle nutzen irgendwie so die Physiotherapie der Mannschaft. Und natürlich gibt es auch in Amerika, in der NBA, Physiotherapeuten vom Team. Aber was ist, glaubst du, der Grund, dass so viele Spieler sich private Physiotherapeuten holen?
Ja, also zumindest in damaligen Zeiten oder zuvor war dieses Leistungsprotokoll ja auch schon nochmal ein ganz anderes mit 82 Saisonspielen plus Playoffs plus Preseason Games, so die Belastung um für den Medical Staff sozusagen hinterherzukommen, war ja fast unmöglich. Also du hast ja in vielen Teams oder hattest zum damaligen Zeitpunkt in vielen Teams wirklich nur zwei aktive Physiotherapeuten plus eins so hier und da, wo man ihn gebraucht hat. Der war aber dann auch gleichzeitig sozusagen gefühlt Fitnesstrainer. Also es ist ein ganz verrücktes System, was man sich so gar nicht vorstellen kann, weil ich glaube, gut, jetzt die in Anführungsstrichen ärmeren Bundesliga-Vereine haben vielleicht auch nur einen Physio rumlaufen, aber jetzt nimm Bayern München als Beispiel. Ich glaube, die haben jetzt auch aufgestockt, aber ich glaube, die haben mittlerweile drei. So, und in der Saison mit 12 Spielern oder so kommst du da halt einfach ein bisschen besser hinterher. Und in der NBA ist es so, man, du reichst halt so viel mit dem Team. Ich glaube halt, bei vielen Spielern ist das zum einen so ein Comfort-Ding, wo du halt einfach nicht jeden Tag dieselben Gesichter sehen willst und dann noch länger da bleiben willst. Jetzt aus Daniel Theis Zeit zum Beispiel war das so ein Ding, ich glaube so ein Zeitmanagement-Ding, wo er halt lieber zu Hause war und die Kinder rumrennen hatte, als jetzt noch 2 Stunden extra in der Halle zu bleiben. Dann ist es genau dasselbe System wie hier in der Bundesliga. Du schreibst dich halt ein, aber es kann sein, dass du nach dem Training noch 1,5 Stunden warten musst, bis es dein Turn ist, so, und also zur Behandlung. Und demnach gibt's halt diesen privaten Markt einfach.
Und damit sind die Vereine auch fein? Also besteht dann auch eine Kommunikation oder ist das alles so separiert?
Voll unterschiedlich. Also wirklich so komplett unterschiedlich. Ich habe das, also in Indianapolis, wo ich jetzt halt momentan überwiegend tätig bin, da habe ich jetzt 4 Spieler halt gleichzeitig. Das hatte ich halt vorher so auch noch nicht. Das ist für mich natürlich eine überragende Situation. Aber da ist es schon ein sehr, sehr cooles Verhältnis, würde ich sagen. Ich habe mit den Jungs da ein sehr, sehr cooles Verhältnis, so offene Kommunikation, sehr respektvoll so. Aber gut, das musst du dir halt auch erarbeiten so ein bisschen. Also, weißt du, weil die wissen, dass ich mit mehreren Spielern in der Liga gearbeitet habe. Du bist jetzt nicht so dieser... Ich glaube, damals in Chicago war es eine schwierige Situation, weil ich kam da halt rein so als Deutscher, der wahrscheinlich damals auch noch nicht so dieses perfekte Englisch sprach und kam dann halt und hab dann mir den Second-Round-Player genommen. Ohne jetzt Paul zu nahe treten zu wollen, aber das war halt natürlich anders, als wärst du jetzt da hingegangen und hättest Derrick Rose behandelt, weißt du? Und ich glaube, da erarbeitest du dir halt drüben auch einen gewissen Respekt.
Ach krass, so. Du bist ja in die Saison gekommen, da wo Dwayne Wade zurückgekommen ist, ne?
Mhm, genau.
Da war ja Rondo,
Dwayne Wade, Jimmy Butler, Rondo, genau.
Ach krass, das war ja auch das Jahr, deswegen konnte halt der Zips halt so spielen, weil der überhaupt nicht auf dem Radar war. Der hat doch gegen Boston da, glaube ich, erste Playoffs-Finale, Playoff-Spiel irgendwie über 20 gedroppt, oder? Im
Jahr.
Krass.
Aber ey, also erstmal muss man mal sagen, okay, Chapeau Derrick Rose, ne? Retirement heute bekannt gegeben, einfach mal zwischendurch rausdroppen. Krasse Karriere. Aber ey, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, sollten ja Vereine mega happy darüber sein, dass Spieler sich selber drum kümmern, weil du wirst von dem Spieler bezahlt. Also jetzt in dem Falle in Indiana nehmen deine Leistungen 4 Spieler in Anspruch, die dich selber bezahlen und du sorgst dafür, dass die fit sind. Also ich meine, am Ende des Tages ist es ja so, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, warum sollte ein Verein darüber böse sein, dass die Spieler selber um ihre Gesundheit kümmern?
Ja, aber das ist ja, die Antwort kann ich dir ganz einfach geben, da geht es immer um Kontrolle. Weißt du, also du verlierst ja die Kontrolle über den Spieler und über den, was der macht. Es sei denn, du bist wirklich zu 100% von dem überzeugt, was dieser Physio auf der anderen Seite da macht. Ansonsten wird es halt relativ schwierig. Und das ist halt dieser Punkt der offenen Kommunikation. Aber NBA ist halt so eine Players League. Das heißt, wenn du halt einen glücklichen Spieler hast, dann ist das, glaube ich, auch so das Hauptaugenmerk, wo die sich halt aufstürzen.
Ich glaube, wir haben ja, wir hatten ja auch da zu der Zeit, wo du in Chicago angefangen hast, hatten wir auch öfters Kontakt gehabt und da hast du ja auch irgendwie mir mal erzählt, vor allem wo du dann Lauri Markkanen bekommen hast, dass da schon so die Staff von Chicago sich gefragt haben, was will der Keck? Der ist doch aus Deutschland, der kann das nicht, die Deutschen machen es eh beschissen. Aber ich glaube, du hast ja auch irgendwie so hinbekommen, was die anderen nicht hinbekommen hatten, ne? Und das war dann, glaube ich, halt nicht cool für dich, oder? Also in Form von
ja, den anderen Physios. Ich glaube, du begegnest halt in der NBA vor allem halt so eine typisch amerikanische Grundarroganz. So, das ist halt so diese Pinnacle of the World. Das wird dir halt auch gerade im Sport sozusagen immer wieder nahegebracht beziehungsweise so ein bisschen deutlich gemacht. Aber wir arbeiten halt in Europa mal grundlegend anders, würde ich sagen. Also jetzt nicht schlechter oder besser, aber halt einfach sehr, sehr manuell, sehr, sehr anders, sehr am Patienten dran. In den USA hast du halt viel Modalities, das heißt dieses Cupping und Dry Needling und alles, was so ein bisschen fernab von eigentlicher richtiger Zwei-Hände-Behandlung quasi stattfindet, das ist halt da wirklich so gang und gäbe erstmal. Und insofern musst du halt auf Leute treffen, die dafür offen sind, für unsere Art der Medizin oder Sportmedizin.
Bedeutet, du hast dann jetzt nach, wie gesagt, mit Lauri Markkanen hast du ja einen guten Kunden gehabt, der dich auch mochte. Und dann bist du, dann hast du auf einmal, ich weiß, wir haben uns unterhalten, dann war Paul Zipser, dann hast du mir noch mit Lauri Markkanen erzählt. Dann auf einmal hast du irgendwie voll viele und musstest auf einmal irgendwie reisen, weil die auch irgendwo getradet worden sind. Nimm uns da mal mit. Deswegen kam ich da auch jetzt ein bisschen durcheinander. Ob du jetzt Houston warst, dann warst du auch mal einen Tag da, dann warst du, dann musstest du irgendwie weit fliegen. Also ich meine, da hast du mir noch mal erzählt, da musst du doch irgendwie einen Spieler abgeben, weil du mit denen lieber gehen willst. Also nimm uns da mal halt mit, weil, also wie stressig auch für dich ist, also als Personal Physiotherapeut.
Also glücklicherweise jetzt nicht mehr so stressig, dadurch, dass ich halt sozusagen vier der Spieler in derselben Stadt habe. Das ist halt, wie gesagt, der größte Segen, den ich mir hätte nur wünschen können. Aber zuvor hast du schon recht. Die Houston-Situation kam zustande, nachdem mich Daniel damals gefragt hat, ob ich mit ihm arbeiten will. Und da war damals Lauris Contract so ein bisschen in der Schwebe. Das war diese erste Free Agency, die der hatte. Und da lief irgendwie gar nichts so richtig rund. Mitten in der Pandemie. Ich wusste überhaupt nicht, was Sache ist. So, ich war halt auch so mental damals wirklich angeknackst, weil halt gar nichts voranging. Ich meine, Pandemie drüben ist, guck mal, ich bin im November 2019 komplett rübergezogen dann. 4 Monate später ging die Welt unter. Also es war halt auch schon eine komische Zeit, so das muss man dazu schon sagen. Und dann hat Daniel mich damals gefragt, ob ich mit ihm mitkommen will, hat dann unterschrieben. Eine Zeit lang habe ich beides gemacht. Also ich habe Laurie in Chicago behandelt. Das war halt, wie gesagt, mit Pandemie. Hab Laurie in Chicago behandelt und Daniel in Boston. Also ich bin so Double Mask und fünffach geimpft quasi durch die Gegend, damit ich das überhaupt machen konnte.
Vor allem Houston und Chicago ist halt nicht die kürzeste Strecke.
Das war noch Boston, da war Daniel noch in
Achso.
Boston, da hatte der noch nicht, das war sein letztes, das war sozusagen das Vertragsjahr. Also das ist halt auch so der Wert, den du quasi als privater Physio, glaube ich, bringst, das sind halt einfach, du wirst so ein bisschen gemessen an dem Value, den du halt den Spielern bringst, wenn die ihre Verträge unterschreiben. Und dafür solltest du halt in optimaler Weise gesund sein, damit du halt den höchstmöglichen Vertrag unterschreibst. Aber um darauf zurückzukommen, ich war halt damals bei Lori noch, bin zu Daniel hin und her geflogen und dann hat Daniel irgendwann gesagt, willst du nicht direkt nach Dings ziehen, nach Boston? Dann hatte ich da noch eine kleine Wohnung und in Chicago und das war halt die Zeit, wo wir, glaube ich, gerade gesprochen hatten. Also ich hatte zwei Wohnungen für eine Zeit, eine in Boston, eine in Chicago, bin die ganze Zeit nur hin und her gesippt. Irgendwann hat Daniel dann in der Offseason in Houston unterschrieben, für 4 Jahre und ich dachte, alles klar, 4 Jahre, das ist eine sichere Nummer. Da zieh ich doch mal mit. Und dann habe ich 2 Jahre sicher geplant in Houston und sollte sich rausstellen, dass Daniel einfach überhaupt nicht gespielt hat. Also der hat ja dann am Anfang gespielt, aber dann irgendwie gar keine Rolle mehr gespielt und sich dann traden lassen nach Boston. Und dann ist er zurück nach Boston gegangen. Ich hatte meine Wohnung beziehungsweise Haus noch in Houston und bin dann halt die ganze Zeit im Hotel in Boston gewesen eigentlich. Also es ist halt so eine verrückte, geistesgestörte Welt in dieser NBA, weil du halt ja jederzeit getradet werden kannst, so nach dem Motto. Also selbst die großen Jungs können ja getradet werden. Das ist ja nicht, dass du einen Max-Contract hast und bist halt von einem Trade sozusagen gefeit. Ist unwahrscheinlicher, aber weil du ja schon in gewisser Weise ein Franchise-Spieler bist, aber
Es sei denn,
das
du
ist
hast
halt
eine
nur die
No-Trade-Klausel, ne?
Ja, die gibt's ja kaum noch, aber ja, aber das ist halt so die Schattenseite der Medaille.
Krass.
Aber nimm uns mal da mit in dem Alltag, weil du sagst, du bist hin und her geflogen. Das bedeutet, du behandelst, wenn es akut ist, oder du behandelst tagtäglich, fliegst du mit, wenn die auf dem Roadtrip sind, weißt du, wenn die so einen 10-Tages-Trip machen, fliegst du da mit. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du da mehrere Spieler behandelst?
Ja, also ich glaube, das beste Beispiel ist jetzt die letzte Saison, weil halt, wie gesagt, Covid war nicht mehr existent offiziell. Insofern war das einfach ein bisschen transparenter und einfacher zu reisen und die Jungs zu behandeln. Aber ich glaube, das ist das beste Beispiel. Also ich bin halt häufig jetzt im letzten Jahr, da war Pascal, witzigerweise, ich habe schon in Indy gelebt, weil ich dann nochmal mitgezogen bin mit Daniel. Psych, er wurde dann wieder getradet. Beziehungsweise ein Buyout. Aber ich bin dann halt in Indy geblieben und habe das als meine Base gesehen, was ja so im mittleren Westen eigentlich auch ganz cool ist. Du bist dann so in der Mitte des Landes, kannst halt in beide Küsten relativ gut fliegen und das habe ich dann halt auch gemacht. Ich hatte dann Pascal in Toronto, bin ein paar Tage hingeflogen, 3, 4, meistens 3 Tage. Hab halt, wenn du halt viel osteopathisch arbeitest, dann muss der Körper das eh erstmal so ein bisschen verarbeiten. Und du hast halt erstmal einen guten Grundstandard in den 3 Tagen gesetzt. Bin dann von dort sozusagen zu Daniel beispielsweise nach LA, hab denselben Spaß gemacht, bin dann zum Jay Sean Tate nach Houston geflogen, bin dann von da aus wieder nach Indien und habe Andrew Nemhard behandelt. Also das waren halt so, dieses Jahr war halt absolut geisteskrank. Ich will überhaupt nicht wissen, ich habe mir das irgendwann aufgeschrieben, wie viele Flüge ich dieses Jahr hatte. Am Ende des Jahres wird es mich mal echt interessieren. Aber so war halt der Lifestyle. Also es war halt nonstop nur so. Ich mache dann halt hier und da noch Fortbildung. Das heißt, da bin ich dann nochmal irgendwo hingeflogen.
Ach, machst du auch noch Fortbildung weiter?
Ja, yeah, safe. Yeah.
Krass. Auch wenn du schon fast am Olymp bist oder am Olymp bist.
Ja, aber Digga, das ist für mich immer so, das ist für mich so ganz ignorant, wenn du sagst, okay, nur weil du im Profisport arbeitest oder du hast Kollegen, die so etabliert sind, aufhören zu lernen. Ich meine, als Spieler entwickelst du dich auch bis in deine späten 20er, Anfang 30er easy weiter, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt wieder so der Punkt, den ich auf mein Feld dann übertragen habe.
Ich sag mal
ja,
so.
Vor allem in der Medizin, da wird ja auch dauernd geforscht, neue Dinge entdeckt, safe, etc. Deswegen, da muss man wahrscheinlich schon up-to-date bleiben. Ich finde, was ich ja auch spannend finde an der Thematik, weil du gerade angedeutet hast, du sehr viel osteopathisch behandelst.
Mhm.
Ja? Wir haben da mal einen netten Satz rausgeschrieben aus deiner, aus deiner Homepage. Ja? My expertise in holistic structural integration and manual fascial manipulation method sets me apart from others in my field.
So, ich hab,
okay, Digi, also
ja, Digi, ich hab's nicht selber geschrieben.
Was machst du denn jetzt eigentlich mit denen überhaupt?
Ja, halt so quer einmal über die Bank gedreht und dann gehe ich halt wieder. Alter.
Das ist die deutsche Grundausbildung, da weiß man alles. Weißt du, wie ich meine, wie er es gesagt hat? Du mal eine Frage, weil ich meine, bevor wir jetzt weiter, weil wir sprechen auch über die Nationalmannschaft, NBA, ich meine, da haben wir ja alles mitbekommen, du hast einen Stress, musst rumreißen, hast jetzt die glückliche Situation in Indianapolis, aber jetzt sind halt so Sachen, die auch erstmal Leute interessieren sollen. Top 5 also, Spieler,
die... Schau mal, ich stelle dir eine Frage und der grätscht einfach rein.
Ach so, hast du eine Frage gestellt? Ja, okay, erzähl, sorry.
Ich dachte, meine Frage war erstmal, was dieser Satz bedeutet und...
Ach so.
Er sagt, er ist Osteopath, er behandelt osteopathisch, aber was genau eben dieser Punkt ist, aus seiner Sicht, was ihn unterscheidet.
Weil also was dieser Satz bedeutet, absolut keine Ahnung, weil ich habe ihn definitiv nicht geschrieben. Das hatte ich irgendjemandem gegeben, der mir einen netten Satz für die Website geschrieben hat. Aber dazu muss ich sagen, das ist ja trotzdem nicht so ganz an der Realität vorbei. Also für mich ist halt einfach wichtig, ein Grundproblem zu erkennen und dem Ganzen auf die Spur zu gehen. Und ich glaube, das ist alleine schon gerade in den USA der erste Schritt, wo du dich halt unterscheidest. Weil nur weil ein Muskel jetzt zumacht, du nimmst jetzt einfach mal deinen Oberschenkelmuskel, nur weil dein rechter Oberschenkelmuskel ständig tight ist, heißt es jetzt noch lange nicht, dass ich mit Dry Needling und Cupping und Massage mein Ziel erreiche. Und was mir so wichtig geworden ist und schon immer war in meiner Karriere, ist halt einfach zu finden, warum dieser Oberschenkel zumacht. Der macht ja nicht einfach aus Spaß zu. Das ist ja immer ein Schutzreflex deines Körpers, gell? Und du begibst dich dann halt so ein bisschen auf Spurensuche. Und umso tiefer du dann in diese osteopathische Schiene kommst, umso mehr Expertise hast du dann halt einfach, um relativ schnell zu erkennen, wo das eigentliche Problem liegt. Und das kann halt in interessanter Weise sehr, sehr oft fernab von der eigentlichen Symptomatik liegen. Also nur weil du ein Oberschenkelproblem hast, heißt es noch lange nicht, dass das nicht vom unteren Rücken kommen kann, von gewissen viszeralen Strukturen, also organische Strukturen, dein Sprunggelenk, dein Mittelfuß nicht dicht sein kann, der dann sozusagen in der Kette aufsteigend diese Probleme verursacht. Und sich da auf diese Spurensuche zu geben, ist eigentlich das, was wirklich Spaß macht.
Okay, gibt es, weil ich glaube, viele unserer Zuhörer waren schon mal beim Physiotherapeut, ja, machen wahrscheinlich in ihrem Freizeitsport, verletzen sich dementsprechend häufig. Ich meine, John kennt selber, ja, leicht übergewichtig, versucht sich aber immer in neuen Sportarten.
So.
Und verletzt sich dann direkt wieder.
So.
Aber aus deiner Sicht, wir haben hier den Profi sitzen. Ja. Kann man, wenn man zu einem neuen Physiotherapeuten geht oder zu einer neuen Physiotherapeutin, gibt es Anzeichen, wo man erkennen kann, ja, hier bin ich richtig, weil aus meiner Sicht, ich sag dir mal meine Sicht, ich finde, wenn man neu irgendwo hinkommt und die Person kennt den Körper noch gar nicht, ja, und fängt direkt an, oh ja, guck mal, da vielleicht Muskelfaserriss, wir behandeln einmal irgendwo drauf, keine Ahnung, ohne sich einmal wirklich den ganzen Körper anzuschauen. Das ist für mich so ein Indiz, wo ich mich direkt so aufgehoben fühle und sage, okay, die checkt mich mal von vorne bis unten, so ist meine Hüfte gerade, etc., dies, das, Ananas, vielleicht Kiefer, man weiß es nicht, ja. Gibt es für dich so ein, zwei Punkte, wo du unseren Zuhörern sagen kannst, ey, wenn das gecheckt wird am Anfang, dann habt ihr schon mal ein gutes Gefühl.
Ja, aber das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, dich einfach mal wirklich mit dem Patienten auseinanderzusetzen und zuzuhören. Also für mich ist halt auch so ein Punkt, du kannst so viel von dem Patienten eigentlich schon oder über den Patienten lernen, wenn du nur bereit bist zuzuhören. So, wenn du einfach mal guckst, was dir erzählt, wie er dir sein Problem zeigt am Körper, ist auch ein Indikator. Wenn du wirklich fingerpointen kannst, wo es dir wehtut, kann das schon ein anderer Indikator sein, als wenn du großflächig rüber. Weißt du, das sind so, du musst schon sehr, sehr aufmerksam sein und nicht so schnarchnasig in eine Behandlung rein, gerade wenn du jetzt Kassenpatient mit 20 Minuten Behandlungszeit bist und bekommst krass. Dann halt eine Fango in den Rücken gelegt und so ein bisschen Elektro und dann wird's schon wieder besser. Weißt du, also das führt ja nirgendwo hin. Und mein Hauptindikator ist eigentlich Leute, die mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Weil ich habe, also das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt gewesen, in den letzten Jahren mir ein Netzwerk aufzubauen an so funktionellen Medizinern, die halt dich quasi dein Blutbild checken. Ja, halt auch nochmal ein ganz andere Balken dazu bringen, ganz andere Level dazu bringen, was die Medizin angeht. Weil für mich ist ja, ich kann dich ja nur muskuloskeletal sozusagen, also deine Muskeln, dein Skelett, also alles, was so orthopädisch ist, kann ich betrachten. Aber ich kann ja nicht in deinen Körper reingucken, ob jetzt deine Leber beispielsweise überlastet ist an Toxinen, weil du halt dich scheiße ernährst oder säufst wie jetzt gerade. Das sind halt so Punkte, die, da kannst du osteopathisch so viel an der Leber arbeiten, wie du willst. Aber wenn du halt funktionell ein Problem hast, körperlich, dann behandle ich mich tot, aber wir kommen eigentlich nicht dem Problem oder der Problemlösung entgegen. Und ich würde sagen, Kollegen von mir, die in der Lage sind, dich halt irgendwie so wirklich multidisziplinär zu betreuen und weiterzuleiten, das sind eigentlich die wertvollsten Kollegen. Oder Kiefer. Nimm mal dein Beispiel Kiefer. Wenn du einen guten Zahnarzt hast, mit dem du arbeitest, um eine gute Schienenversorgung zu machen, bei der es jetzt nicht nur um Kohle machen geht, sondern die halt wirklich eine gute Schienenversorgung ist. Wir kennen es alle, Zahnarzt ist halt auch immer so ein teurer Spaß. Mhm. Dann ist es halt Gold wert.
Krass. Ich bin morgen tatsächlich, ich war neulich das erste Mal wieder beim Zahnarzt und ich habe jetzt morgen Physiotherapie irgendwie für einen Kiefer oder so. Keine Ahnung.
Ja. Ja, also gibt's halt auch solche und solche, weißt du, also mir ist halt immer wichtig, dass alles Hand und Fuß hat und du nicht einfach nur im Mund rumkrabbelst und das ein bisschen wehtut und den Patienten halt wieder nach Hause schickst, weißt du?
Also das erste Mal, als ich mit Osteopathie in Berührung gekommen bin, ist tatsächlich, und das ist, glaube ich, die Überleitung zur Nationalmannschaft.
Ich habe noch ein paar Fragen zur NBA.
Digga, du mit deiner NBA
Bist du Starstruck? Nicht Starstruck, jetzt beruhig dich mal da hinten. So, erstens, hattest du einen Welcome to the League-Moment?
Ja, so richtig Welcome war, glaube ich, schon die... Nee, war, glaube ich, All-Star-Break in Chicago direkt in dem ersten halben Jahr, in dem ich in Chicago gelebt habe. Also so All-Star-Break mitzuerleben, hautnah in deiner eigenen City und dann versuchen, alle möglichen Meetings zu organisieren und so weiter. Ich glaube, das war schon ganz geil, weil da hättest du nicht näher drankommen können. Und witzigerweise habe ich da die Agenten von Pascal Siakam damals kennengelernt, die dann ein paar Jahre später plötzlich angerufen haben und gesagt, sie brauchen jemanden. Also es ist halt, ja, ich glaube, das war so dieser Welcome-to-the-League-Moment.
Geil. Hast du noch irgendwie so, also bevor wir halt zur Nationalmannschaft weitergehen und NBA abschließen, hast du irgendwie so lustige Stories von irgendwelchen Spielern, die du behandelt hast oder auch nicht behandelt hast, wo du dachtest, Alter, also...
Ja, nichts, was ich erzählen könnte auf jeden Fall. Ach so, okay. Da kommen wir zum Anfangsgespräch. Das bleibt wahrscheinlich da, das ist nicht Spaß. Ich wüsste, also nichts, was mir jetzt spontan einfällt, aber vielleicht noch im Laufe des Gesprächs, dann schiebe ich es am Ende noch ein.
Okay. Also,
da warst du jetzt curious, gell? Das hat dich jetzt richtig gejuckt.
Das ist schön. Aber ich glaube, machen wir dann, wenn die Kameras
vielleicht aussehen. Also, John kriegt so eine Rubrik in der Bildzeitung irgendwann.
Nein.
Ey, aber also, John, wurdest du schon mal osteopathisch behandelt?
Also, wenn ich ehrlich bin, Ich glaube ja, und zwar, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, also osteopathisch auch mit so Nadeln und sowas halt alles, ne?
Nee. Teilweise. Also, das würde ich jetzt nicht mal direkt, also nee.
Ist das also auch Heilpraktiker? Also bei mir?
Ja, aber also so Osteopathie schon sehr, sehr manualtherapeutisch. Also Osteopathie ist wirklich. Ja,
also bei mir war es
halt so. Die richten nicht richtig her, Mann.
Es gab halt so einen Überbegriff und ich habe, glaube ich, alles an Therapien gehabt, wo ich halt privat versichert war. Weil die haben mir irgendwie alles verkauft und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, immer die. Also ich weiß nicht, ob das Osteopie ist oder was weiß ich, aber immer irgendwelche komischen Geräte und irgendwie nicht so das Gefühl, dass es halt besser geworden ist. Und deswegen kann es sein, dass ich schon mal so eine Behandlung bekommen habe, aber jetzt gerade mache ich, wenn, nur noch Physio und Chiropraktik.
420 Therapy macht er.
Da kann er auch helfen.
Also hier, ab zu eurer Nationalmannschaft.
Also, was ich sagen wollte, mein erster Berührungspunkt mit Osteopathie, Nationalmannschaft, weil da aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, Koryphäen wie ein Joe Kaufmann oder ein Jens Joppich da rumgelaufen ist, Physiotherapeut auch oder Osteopath besser gesagt von der deutschen Fußballnationalmannschaft, von Bayer Leverkusen etc. Und da als junger Bub bin ich da hingekommen und dachte mir so nach dem Training, ne, ja, gönne ich mir mal ein bisschen Physio. Und hatte ja noch gar keinen Plan, dass es ja Osteopathen sind und was die jetzt mit einem anstellen. Und da wirst du dann mal so richtig durchgenommen, ja? Also
Pause, Alter.
Ja, richtig Pause, aber Junge, das ist ja nichts mit, ja, wir streichen mal ein bisschen über deine Wade, damit wir die ein bisschen lockern, sondern das ist richtig Arbeit, ne? Also ich, und auch was das
aber mit deinem Körper macht. Aber ich glaube, Joe war eher so der richtig zugelangt hat, gell? Also ich glaube, der kam ein bisschen aggressiver, Joppi auch.
Ja,
also ich feiere beide Kollegen extrem und habe unfassbaren Respekt, um das mal vorab zu schieben. Ich glaube auch, dass Joppi für mich, um das mal vorab zu reinzuhauen, der war für mich so ein ganz großes Vorbild. Weil der war ja im Endeffekt so, der den Grundstein so ein bisschen gelegt hat, indem der mit Dirk damals sehr, sehr viel in Dallas gearbeitet hat. Und so kam dieser Gedanke überhaupt auf, dass das ein realistisches Ziel sein könnte, in der NBA zu arbeiten, beziehungsweise da halt einfach für mehr zu arbeiten. Joppi ist nie komplett rübergezogen, aber es war schon der Erste, der damit überhaupt irgendwie zu tun hatte, beziehungsweise diesen Grundstein als deutscher Osteopath gelegt hat in der Branche.
Ja, und das fand ich halt so spannend, wenn man das erste Mal so eine Behandlung bekommt und auch über einen längeren Zeitraum. Das war ja für mich immer so das Positive in der Nationalmannschaft, dass man auch an seinen Problemen, die jetzt vielleicht nicht akut waren, ja, die man aber so mitschleppt, dann mal wirklich über so einen Lehrgang in den Griff bekommen kann, ja, weil man tagtäglich so eine Behandlung bekommt. Aber ey, John, ohne Scheiß, Mann, da hast du teilweise danach, dir hat alles so gestört, wehgetan, du hast sofort geschlafen, weil das System so krass angeregt wurde oder du hast dir fast in die Hosen gepisst, weil die wieder deine Blase behandelt. Ja, ist geisteskrank. Aber
ist es das, wo man halt die Kontrolle ein bisschen von seinem Körper verliert, wenn man ein bisschen alles warm wird und so, weil alles arbeitet, wenn die irgendwas knacksen oder was?
Nee, das ist ein Drogenexorzismus. Ne? Da reden wir jetzt über was ganz anderes. Das ist Ayahuasca in Costa Rica, mein Freund. Aber nee, Mann, keine Ahnung. Normalerweise sollte die eigentlich nicht gleich alles werden.
Ja, weiß ich nicht.
Nein, also, aber du weißt, was ich meine, ne? Da wird mal so auch an die Organe rangegriffen und so. Und das, also.
Ja, also das beruht ja auf einem Konzept, das wirklich alles zusammenhängt. Und wenn du es mal studiert hast, dann weißt du auch, wie sehr Sinn das ergibt, weil das einfach nur pure Anatomie ist. Also ist ja, die Blase sitzt ja nun mal direkt auf einem Muskel, der für deine Hüftrotation verantwortlich ist. Demzufolge, wenn die eingeschränkt ist und die Blase da, also gerade bei Sportlern bewegt sich ja nun mal alles. Die Niere wandert jedes Mal, wenn du atmest, sozusagen hoch und runter. Jedes Mal, wenn du einen Schritt nach vorne, nach hinten gehst, was auch immer, wo dein Hüftbeuger arbeitet, muss die Niere halt flexibel genug sein, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Ist es aufgrund eines Sturzes, weil du versucht hast zu danken, John, gell? Ist es aufgrund von einem fetten Sturz halt sozusagen eingeschränkt, weil sich mehr oder weniger der Körper fast in so einen Schutzmechanismus befindet, dann verursacht das halt einfach weiterführende Probleme. Und dann macht es halt Sinn, diese Kette sozusagen zu bearbeiten und halt auch diese Organe mit einzubeziehen.
Krass.
Aber die Nationalmannschaft, also Jens Joppich, Joe Kaufmann, die waren damals für dich schon Namen. Du hast standest mit denen auch in Kontakt schon, oder?
Ja, vor allem mit Kaufmann damals halt sehr, sehr viel. Der kam ja dann auch aus Berlin, hatte hier seine Praxis War dann schon auch so, also für mich war das schon immer das Ziel, dann irgendwann in die Herrennation auch zu kommen und da halt irgendwie Berührungspunkte zu haben. Ist auch sehr undankbar eigentlich für die beiden Jungs, die maximale Legenden in dem Bereich sind, dass die genau aufgehört haben, als es dann irgendwie plötzlich richtig losging beim DBB gefühlt.
Ja, und das muss man ja tatsächlich auch nochmal sagen. Dafür war ja die Nationalmannschaft jahrelang bekannt, sag ich mal, eine der besten medizinischen Abteilungen der Welt zu haben. Ja, also das war ja wirklich so, dass die High Level waren.
Safe.
Und aber in der Zeit, sag ich mal, wo ich angefangen habe, so 2012, 2013, bis dann, als sie aufgehört haben, eigentlich relativ wenig Erfolg, leider Gottes. Da gab es ja auch viele Wechsel, unterschiedliche Trainer, dies, das. Und dann bist du ja in den Dunstkreis gekommen.
Also willst du mir
Ja?
sagen, seitdem du nicht mehr dabei bist, sind die
Ja,
erfolgreich?
eigentlich seitdem ich nicht mehr dabei bin, sind die erfolgreich geworden.
Ja, oder
Aber du
seit
hast
ich
doch
halt
die
dabei bin,
WM-Quali
läuft.
gemacht. Du hast die
Kannst du sehen,
WM-Quali.
wie du willst.
Oder natürlich so, ja. Aber man muss ja auch dazu sagen,
Wow.
warst du jetzt ein offizieller Teil von dem medizinischen Staff?
Nee, also das erste Jahr war auch eines der schwierigsten, glaube ich. Das war so sehr am Rande gelaufen, nebenbei irgendwie überwiegend durch Daniel dann sozusagen, der halt seine Versorgung einfach gesichert sehen wollte. So hat das dann halt im Endeffekt angefangen. Ich glaube, ich habe mich damals ein bisschen verbrannt beim DBB, als ich halt im Tennis war und dann lief das eine Turnier, die Australian Open, halt viel, viel länger, als es der Fall sein sollte. Weil ja niemand gedacht hat, dass die Kerber wirklich bis ins Finale kommt. Und ich hätte eigentlich eine Basketballmaßnahme U18 irgendwo in Chiembaum oder wo auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wo das gewesen wäre, gehabt und musste die dann relativ spontan absagen. Das war natürlich kein cooler Move, aber angesichts dessen, dass ich sonst alles gemacht habe, was dieser Verband von mir wollte, fand ich das jetzt ausnahmsweise auch mal nicht ganz so tragisch. Aber insofern, glaube ich, war der Weg dann in die A-Nation so ein bisschen versperrt und es war auch nicht, hat mich auch nicht weiter gejuckt, ehrlich gesagt. Aber Daniel hat sich dann dafür eingesetzt, dass ich dabei war, 2022. 2023 lief, also zum WM-Jahr letztes Jahr, lief das schon alles ein bisschen lockerer und doch sehr, sehr vielseitiger, als Teil des Teams wirklich dabei zu sein. Und dieses Jahr hat es, glaube ich, so seinen Höhepunkt erreicht und ich glaube, für mich dann auch mein finales Jahr. Also ich glaube, mich wird es jetzt nicht weiter in irgendeiner Kapazität beim DBB geben nach diesem Jahr.
Aber ist ja auch kein Geheimnis. Ja, wobei, weiß ich, vielleicht ist es auch ein Geheimnis. Also ich habe das ja schon mitbekommen, weil ich noch einen engen Draht irgendwie so zum DBB hatte, dass schon du hast die angesprochen, die alteingesessene Struktur schon so ein bisschen ein kleines Problem damit hatte, dass jetzt Spieler externe Betreuung da
Ja, voll.
mitgebracht hat.
Aber ich glaube, das kam halt auch noch aufgrund, also ich glaube, das größte Problem war, dass dieses Prädikat, wir haben den besten Medical Staff sozusagen, das wurde halt nach dem Retirement von Joppy und Joe nicht so ganz abgeschüttelt sozusagen. Und das war halt so dieses Prädikat, was man mitgenommen hat und dann hat man überhaupt nicht verstanden, dass sich gewisse Leute eventuell doch eigenes Personal holen wollten. Ohne
Ja,
jetzt
und
dem
weil.
Medical Staff danach, der danach kam, zu nahe zu treten, aber ich glaube, das war dann halt so dieser Anfang. Und der NBA-Hype ist natürlich auch nochmal ein anderer. Du hast halt viel mehr NBA-Spieler in der breiten Masse als je zuvor in dieser Nationalmannschaft, die dann halt auch andere, die so einen anderen Rhythmus einfach gewohnt sind und den halt beibehalten wollen.
Aber das ist natürlich für so einen Verband, gerade für so einen Verband wie den DBB, auch immer sehr schwierig zu akzeptieren, dass es vielleicht auch Veränderungen auf der Welt gibt und dass man vielleicht auch selber sein System mal überdenken muss, weil am Ende des Tages sind wir mega happy, dass so viele NBA-Spieler da sind. Und ich habe das ja auch mitbekommen, als ich noch aktiv war und immer mehr NBA-Spieler am Start waren, dass das einfach nicht mehr so läuft, dass man den ganzen Sommer zusammen in einem Doppelzimmer rumhockt und jeder
Voll.
seine Familie 2 Monate lang nicht sieht. Ne? Das war auch ein Prozess, dahin zu kommen, dass jetzt alle Spieler Einzelzimmer haben, dass die Familie mitreisen können, damit sich alle wohlfühlen. Und das wahrscheinlich jetzt halt auch so ein Next Step, dass der DBB auch einfach checken muss, ey, jeder Spieler will sich halt auch irgendwo physiotherapeutisch oder medizinisch bestmöglichst behandeln können.
Ja, aber weißt du, ich glaube, das haben sie sich auch selber so ein bisschen zuzuschreiben, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil du hättest ja auch einfach Länder anschauen können, wie jetzt Frankreich. Ja, die kommen da halt mit einem Medical Staff von 5 Leuten an, inklusive Massagetherapeutin etc. Das ist halt schon nochmal anders aufgestellt und dem Zeitgeist auch etwas näher, als wir es da halt vielleicht gewohnt waren. Ist natürlich ein finanzielles Opfer, aber dann muss man eventuell mal ein paar Business-Class-Flüge für Funktionäre streichen oder was auch immer, um mit der Kohle entsprechend aufzukommen.
Jetzt kommen wir ganz auf
Jetzt wird's
meine
interessant. Es ist am letzten Jahr.
Es gibt kein, also noch nicht mal mehr im letzten Jahr, der Drops ist gelutscht, aber ich will da auch gar kein Hate jetzt versprühen. Ich sage ja nur, also wenn du halt sagst, du hast dafür kein Geld, meinetwegen, was ja immer so die Ausrede beim DBB war, seit ich mit dem DBB zu tun hatte, ist, dass es halt auf Budget geachtet werden muss. Auf der anderen Seite hast du dann halt Leute, die quer um Erdball in der Business Class fliegen und weiß nicht, guten Wein trinken, so. Also, verstehst du, was ich meine? Also, für mich ist halt so dieses, und ich glaube, das ist halt der Zeitgeist, der jetzt beim DBB auch langsam ankommt und ankommen wird, weil das ist halt, die Jungs aus der NBA kommen aus einer Player First League, opfern quasi ihren Sommer, der ja auch für die jungen Spieler gerade dafür genutzt werden könnte, sich weiterzuentwickeln, etc. pp. Und am Strand irgendwo in LA zu hocken. Stattdessen ist es halt einfach ein sehr aufopferungsvoller Sommer. Das muss man halt einfach auch mal ganz klar so sehen, weil läufst immer Gefahr, dich zu verletzen. Deine Recovery von einer langen Saison ist gefährdet, etc. Ich glaube, da musst du eigentlich schon davon ausgehen, dich in ein System fallen lassen zu können, was sich halt rundum um dich kümmert. Weißt du? Und auch wenn es nur die Nationalmannschaft in Anführungsstrichen ist, die natürlich logischerweise ein gewisses Budget hat, aber ich glaube einfach, dass du deine Spieler da einfach ein bisschen mehr verwöhnen müsstest als vielleicht nur ein Einzelzimmer, sondern insofern halt einfach wirklich eine Rundumbetreuung einfach nochmal lieferst. Und sei es nur eine Massagetherapeutin, die halt einfach nur Recovery macht. Aber ich sage halt, für mich aus medizinischer Sicht betrachtet, ist das so meine Großkritik, ehrlich gesagt.
Und glaubst du, es wird funktionieren oder es wird sich
Nö.
was ändern? Eiskalt.
I love it.
I love it.
Na,
Okay,
ich
dann
glaube
nimm.
einfach, also das sind ja einfach alte Strukturen, in denen sich nichts ändern wird, meines Erachtens. Aber ich würde mich sehr freuen für den deutschen Basketball, der das ja einfach auch verdient hat.
Also ich glaube tatsächlich, dass sich irgendwann was verändern wird. Aber zuallererst muss sich vielleicht oben was verändern. Aber ich sage,
Ja,
es
genau.
ist dann nie zu spät. Und ich glaube schon, dass vielleicht der neue Bundestrainer, muss man gucken, was für ein Standing er bekommt, ne, wie erfolgreich er ist. Aber ich habe mich mal kurz unterhalten letzte Woche mit ihm. Der meint, der kennt jetzt den Unterschied von einer Top-Federation wie den Spaniern. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die medizinischen Bereiche aufgestellt sind, aber da arbeiten 150 Leute nur für die Federation. Und in Hagen sitzen 10 oder 12, weiß ich nicht, ne? Also, und wir
Und wie
sind
gesagt,
Weltmeister.
ich will da auch fair sein. Man muss fairerweise trotzdem sagen, ja, das ist meinetwegen der Fall, aber es geht trotzdem um ein gewisses Budget. Es gibt ja ein gewisses Budget. Es wird an manchen Stellen vielleicht doch ein bisschen falsch ausgegeben, meines Erachtens, aber wer bin ich? Who am I to judge? Ich sage nur, gewisse Sachen sollte man vielleicht reduzieren. Braucht keine First-Row-Tickets bei den Olympischen Spielen für, weiß nicht was, Präsidium oder was auch immer. Wenn du dafür halt wenigstens die spielerische Leistung auf ein anderes Level hieven könntest. Theoretisch. Ich leg das
Oder
einfach.
für altgedienten Spieler, die ihre Knochen im Sommer immer für die Jungs halt
Ja,
gegeben
Junge,
haben.
John, hör mal auf, jetzt dieses Fass wieder aufzumachen,
Ja,
Alter.
ist doch, du bist mein Bruder, ich verteidige dich bis zum Tod.
Ja, ist doch
Dass
mir scheißegal, ob ich mein
er noch nicht mal ein
DC-Ticket
Ticket
da.
von Nürnberg nach Berlin bekommt, das ist der absolute Skandal.
Ja, wie gesagt, also ich bin da jetzt nicht im Rechnungshof DBB auch unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wie das verteilt wird, was da gemacht wird, etc. pp. Das ist auch überhaupt nicht meine Baustelle. Wie gesagt, ich kann das nur aus medizinischer Sicht betrachten im internationalen Vergleich und ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass andere Föderationen einfach anders aufgestellt sind. Und ich sage dir zu 1000%, und da wäre Lindsay wahrscheinlich sehr, sehr bescheiden, aber das hätte letztes Jahr im Leben nicht funktioniert. Wären wir nicht mindestens zu viert als Physiotherapeut mit Olli 5 gewesen. Im Leben
Nimm uns
nicht.
mal, nimm uns mal mit, wer ist denn Lindsay?
Lindsay war die Therapeutin von den Orlando Magic, die quasi vom Team aus mitgeschickt wurde, um die Wagner-Brüder zu behandeln.
Hast
Ja,
du
die haben wir auch
hast du bei der Doku
in der
nicht
Doku sehen können.
aufgepasst?
Doch,
Was? Ja, gell?
natürlich, aber also die haben
Aber die Zuschauer doch vielleicht nicht,
unsere
lieber.
Zuhörer und Zuhörer wissen vielleicht nicht, wer Lindsay ist, so, ja. Deswegen wollte ich es einfach nur wissen. Deswegen sind wir
Ja.
schon beim Thema Nimm uns mal mit, ihr habt da zusammengearbeitet, unfassbare Erfolge in den letzten 3 Jahren zusammen gefeiert. Würdest du sagen, oder das ist immer schwer zu messen, aber wie hoch war der Anteil des medizinischen Staffs für diesen Erfolg? Was wäre so das Ranking?
Ich glaube, das ist halt echt eine ganz schwierige Kiste, in die du mich da gerade reindrängst. Weil ich glaube halt, am Ende ist man Teil des Teams, gell? Ohne medizinischen Staff funktioniert es nicht. Nun muss man aber.
Alter, das mit Franz,
das wollte darauf. Tough. Okay, hey. Ich komme da gleich hin. Ich wollte nur sagen, das muss man natürlich mit in Betracht ziehen, ist, dass man gerade in so einem Turniermodus halt auch wirklich keine Zeit für Verschleiß hat. Weißt du, in einer Saison kannst du auf einen Spieler vielleicht mal 4 Wochen verzichten. In einem Turnier, was nur 2,5 Wochen geht, sehr, sehr schwierig. Also insofern würde ich dem Ganzen schon mal ein bisschen mehr beimessen, als es vielleicht im Verband lieb wäre. Aber im Falle von Franz, also ohne mich jetzt selbst zu beweihräuchern, aber guck dir mal die Progression an, die Daniel gemacht hat in einem Jahr von der EM, wo er halt als halber Knieinvalide sozusagen aus dem Sommer gekommen ist, zu wirklich sehr, sehr sagenhafter Leistung in der WM. Also das sind ja so Sachen, wo du halt sagst, okay, wenn du da nicht dran bleibst, und das ist bei Lindsay mit Franz ganz genauso oder mit Mo, gewährleistet, dass diese Jungs halt auch einfach ihren Tagesrhythmus haben mit einem Nap zur gleichen Zeit etc. Das sind ja alles Leistungsfaktoren. Insofern glaube ich schon, dass das eine relativ große Rolle spielt irgendwo. Ich will dir jetzt kein Ranking geben und auch keine Prozente, weil das muss als Gesamtteam, und das hat letztes Jahr auch sehr, sehr gut funktioniert, muss halt einfach als Gesamtgefüge wirklich gut funktionieren. Ist wie so ein Orchester.
Also nimm uns mal mit, hier zum Beispiel EM zu Hause. Was war da? Was hat dich berührt? Was war halt so cool an der ganzen Geschichte? Jetzt fernab von diesem medizinischen, gab es halt irgendwie so coole Stories? Haben die Fans getaugt in Köln oder?
Und wie war es halt auf der Weltmeisterschaft nach Olympia? Digga, in Köln vor allem? Fuck ja. Also das waren, glaube ich, die besten Fans, die ich miterlebt habe. Berlin hat sehr, sehr arg enttäuscht. Und das muss ich als Berliner einfach mal eingestehen. Das ist auch sehr, sehr witzig gewesen. So, aber natürlich Heim-EM, absolutes Highlight. Deswegen sage ich, die letzten 3 Jahre, auch wenn wir die EM nicht so, ich nach wie vor denke ich, hätten wir da ins Finale kommen müssen eigentlich. Ja. Aber auch wenn das so nicht geklappt hat, war das einer der schönsten sportlichen Sommer, die ich je erleben durfte. Mit Heim-EM braucht man gar nicht drüber reden. Gut, der Sommer mit der WM. Mann, Alter, bis heute, wenn ich die Bilder sehe, jetzt auch wieder am Montag bei der Premiere da von Mo, haben die ja so ein paar Rückblicke gezeigt. Ja. Mo und Franz haben die ein paar Rückblicke gezeigt. Und dann siehst du halt, wie du da am Strand eigentlich 2 Wochen gehaust hast. Gell? Also du hast halt einfach einen Ausblick gehabt, direkt auf den Strand in Okinawa. So, das sind halt alles Szenen, die werden dich dein Leben lang irgendwie mitnehmen. Auch der Kontrast zwischen Japan in Okinawa und Manila, Philippinen, hätte ja nicht größer sein können. Also mal von vor allem kulturell halt, gell? Also jetzt nicht nur von der Location selber, sondern vor allem halt auch kulturell.
Also du bist jetzt mittlerweile, also spätestens nachdem du bei der WM in Japan und Philippinen warst, bist du einer, der nicht sagt, ihr Asiaten seid alle gleich.
Nee, doch. Nee, Spaß. Das ist Basti. Das würde nur Basti sein.
Ja, aber
Nein, Mann. Nee, also der Unterschied hätte ja nicht größer sein können. Das war schon sehr, sehr krass. Aber also ohne jetzt die ein oder andere Kultur mehr zu mögen, dafür habe ich auch von den Philippinen ehrlicherweise viel zu wenig gesehen. Weil als es dann in die Phase des Turniers ging, habe ich, glaube ich, 98% meines Tages im Hotel verbracht und 2% in der Mall nebenan. Beziehungsweise Hotel und Mall waren sozusagen auch Halle gleichermaßen. Also es war alles in einer Mall-Hotel-Gebilde. Ja. Aber ja.
Was sind denn deine Highlights gewesen? So, hast du so einen Top-3-Highlights von den ganzen 3 Turnieren mit Olympia?
Ja, Digga, also jetzt mal abgesehen von dem Finale letztes Jahr war natürlich das Spiel gegen die USA geisteskrank. Also gerade wie Obst da abgegangen ist, war einfach, und das freut mich natürlich auch, weil Obst kenne ich ja nun mittlerweile auch seit der 17, 16 ist oder so. Mit dem haben wir damals die U18 BEM gewonnen. Also da haben wir haben nochmal so ein Revival-Picture gemacht, was wir damals gemacht haben, direkt nach der EM, als wir beide noch relativ jung und unverbraucht waren und dann Jahre später, nachdem das ganz anders aussah, nochmal dasselbe Bild aufgenommen. Aber es ist halt sehr, sehr cool so. Also das mitzuerleben war absolut geil, gerade so mit den Jungs, Bonga. Ich kenne die halt alle, seit die klein sind, so, weißt du? Und das ist halt schon sehr, sehr cool, das so mitzuerleben. Ich glaube auch, das ist mein schönstes Erlebnis, ehrlich gesagt, wie aus jungen Spielern, abseits des Courts halt auch so wirklich Persönlichkeiten werden. Weißt du? Also die dir halt so reifen und einfach Persönlichkeiten haben, mit denen du Gespräche führen kannst über ganz andere Sachen außer Basketball. So, das ist halt echt sehr, sehr cool gewesen, das Ganze so mitzuerleben.
Krass, krass.
Finale selber braucht man nicht drüber reden. Gerade gegen Pesic so, der war halt hier in Berlin natürlich in der Zeit, wo ich Jugendspieler war, auch der Coach, der halt so am meisten gefürchtet war und so weiter. Insofern, das war schon wieder so ein Full-Circle-Moment, wie man dann gegen den im Finale spielt als Coach. Also
eher Coach. Und in der Halle waren die Filipinos mehr auf Deutschlands Seite oder auf Serbiens Seite? Weil wir haben ja, also, ich meine, wir haben ja die Amerikaner geschlagen und das ist ja für die Filipinos, weiß ich ja, immer so ein Ding, weil die sind ja so mit den Amis, weiß ich meine, oder wir sind so.
Jein, weil sind sie wirklich so? Oder ist es nur noch, ist es so, ja? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die, also, ich meine, die Serben hatten halt extrem viele Fans, glaube ich, die da hingereist sind, so wie die mir das vorkam, aber ja, die deutschen Fans waren schon auch so am Start. Also, ich glaube, da, das hat sich jetzt nichts genommen von der Atmosphäre, ehrlich gesagt. Ich meine, die Halle war einfach nur laut.
Krass, krass, krass.
Und okay, WM, geisteskrank, Party, danach geisteskrank, dann wieder deine Saison durchgeackert und dann kommt auf einmal so ein i-Tüpfelchen Olympia, was ja, glaube ich, auch, du bist ja auch jemand, der sich irgendwie für alle Sportarten interessiert, logischerweise ist das ja schon so ein absolutes Highlight, dann in so einer Olympia-Bubble auf einmal einzutauchen.
Toll.
Und ihr wart zuerst in Lille, ja, da warst du voll mit der Mannschaft gleich untergebracht? Oder?
Nee, ich war während Olympia, das läuft bei Olympia halt so, dass wirklich nur der kleinste Core-Kader bekommt halt eine Akkreditierung fürs Dorf und bleibt im Dorf. Das heißt, du hast die Spieler, Trainer, auch nicht alle Trainer. Ich glaube, der Jens von Bayern, der war draußen, ein Physio, ein Doc. Ich glaube, so lief das. Und der Rest war halt komplett außerhalb im Hotel untergebracht. Dazu gehörte halt ich auch. In Lille war das so ein bisschen blöd organisiert, ehrlich gesagt. Aber in Paris war das sehr, sehr cool. Aber du hattest halt diese Tagesakkreditierung. Damit konntest du halt quasi von morgens um 8 bis abends um 9 war es, glaube ich, ins Dorf. Das heißt, ich bin halt ins Hotel zum Pennen und ansonsten war ich den ganzen Tag im Olympischen Dorf.
Geil.
Okay. Und das schon mit eines der gestörtesten Highlights, weil du siehst halt alle Formen und Farben und weiß nicht was an Körpern, die irgendwo rumlaufen. Weißt du, also du siehst ja wirklich alle Kontinente, die halt zusammenkommen und du bist halt am Wundern beim Essen, wenn da so ein Koloss reinkommt, ob der jetzt Ruderer, Ringer oder Rugby-Spieler ist so und der ist halt wie ein Scheunendrescher. Das ist halt so einfach cool zu erleben, weil du es ja sonst so nie siehst, weißt du?
Naja, ist man dann auch in Austausch mit anderen Physiotherapeuten gekommen? Oder?
Von anderen Ländern generell oder einfach von
uns? Ja, andere Sportarten, also, andere Länder, keine Ahnung.
Nee, nicht wer, du wusstest ja nicht, wer Physio ist, weißt du? Also du bist ja jetzt, der hat ja jetzt keinen Stempel auf dem Kopf gehabt, wo du jetzt wusstest, okay, du kannst hingehen und ansprechen. Naja, du bist nicht so ins Gespräch gekommen, Mann. Das war schon, also dafür war zu viel los da einfach, glaube ich. Also ich habe halt mit so, ich hatte dann mit einem Agenten zu tun, den ich aus den USA kannte, der im Leichtathletik war. Dadurch bin ich kurz in die Welt mal ein bisschen eingetaucht und war dann selber in dem Stadion und so. Das war schon sehr, sehr cool. Aber ansonsten hast du jetzt keinen gestörten Austausch, würde ich sagen.
Hattest du irgendeinen Athleten gesehen, wo du schon immer sehen wolltest oder wo du auf einmal Starstruck hattest oder wo du dachtest, Alter, der hat den Raum betreten, das war eine Aura, so irgendwie so ein Top-Athleten?
Ja, also am ersten Tag sind wir aus dem Bus und sind wir Simone Biles direkt in die Arme gelaufen, was sehr, sehr witzig ist, weil ich meine, du weißt, dass sie klein ist, aber Digga, die ist klein, Alter. Die ist wirklich, wirklich klein.
Wusstet ihr, dass die irgendwie 2 oder 3 Zentimeter davon entfernt ist, bei den Paralympics antreten zu müssen?
Yo, what?
Ja, wenn weil unter wenn sie 1,50 zwei Zentimeter bist, ne? kleiner wäre sie offiziell kleinwüchsig.
Das ist witzig, Alter.
Ja.
Nee, und Noah Lyles, den bin ich jetzt nicht direkt in die Arme gerannt, aber den halt so zu erleben, wie der halt seinen Entry hat in dem Stadion und dann halt da sein Sprint absolviert, das war schon sehr, sehr cool.
Du warst beim 100-Meter-Lauf im Stadion?
Ja.
Krass. Ja, immer mit, wie ist die Atmosphäre? Cool. Das muss bestimmt das Geilste sein.
Geisteskrank, oder? Mann. Also das ist halt wirklich ein ganzes Stadion voller Freaks, so die halt komplett auf Leichtathletik abfahren. Und ehrlich gesagt finde ich, das ist ja auch so die purste Form von Olympia. Ist halt so diese dieses Leichtathletikstadion. Da hast du halt immer das Gefühl, so, du fühlst dich so zurückgesetzt in diese Gladiatorenzeit, Mann. Weißt du, wo du in einem Olympiastadion sitzt und halt die Jungs da anguckst und Jungs und Mädels, die dann halt ihre Topleistung abrufen. Also das war schon sehr, sehr cool. Ich glaube, auch eine sehr krasse Erfahrung, die ich mein Leben lang mittragen werde. Und da habe ich auch so für mich, glaube ich, entdeckt, dass ich das ganz gerne nochmal bei Olympia erleben würde, auf physiotherapeutischer Seite, wäre so diese Leichtathletik-Schiene. Dass LA, ich das nochmal ganz gerne machen würde.
LA. Ja, Mann. L.A.
Mal gucken, wie das alles so zusammenkommt. Aber ja, das war schon sehr, sehr cool. Allgemein das Dorf einfach zu erleben, war krass. Also so Sportler, wie sie sich frei bewegen, weißt du, das hat halt nichts mit Starstruck zu tun oder so. Die sind halt einfach frei am Laufen, weil es halt einfach alles Sportler sind und es eigentlich niemanden juckt, wer da rumläuft. So. Ich glaube, Starstruck war ich persönlich bei dem letzten Vorbereitungsspiel gegen die USA, weil ich da direkt hinter der Mannschaft saß, in dieser zweiten Reihe der Bank. Und nun bin ich schon eine Weile in diesem NBA-Zirkus und du siehst die ja alle verteilt durch die Saison durch, aber die US-Mannschaft auf einem Haufen zu sehen und so diese großartigen Athleten spielen zu sehen, das schon nochmal anders, ey.
Krass.
Weißt du, also das schon so, du hast halt die besten NBA-Spieler in einer Mannschaft und die spielen halt einfach gegen Deutschland eigentlich auch ein sehr knappes Spiel. So, das war schon, ich glaube, das war so mein Highlight dieses Sommers fast.
Und mit wem hast du ein Foto gemacht? Oder machst du sowas nicht?
Kein? Digga, bei Bildern bin ich komplett drauf. Echt? Wer mich kennt, der weiß, ja, es gibt gar nicht. Ich mach das gar nicht. Ich bin auch ganz schlecht in dem Social Media Game, das muss ich ja zugeben. Aber das liegt wahrscheinlich genau daran.
Aber dafür ist deine richtige Homepage und so, das ist richtig professionell, ja?
Die habe ich selber gemacht. Squarespace, mein Freund. Ohne Werbung zu machen. Aber die habe ich einfach selber gebaut. Im Café.
Du,
finde ich beeindruckend, ja?
Ja,
aber sein Social Media Game, ja, ein bisschen bist du da schon drin, ja?
Ja, ich muss halt ein bisschen mehr machen, aber ist ja auch wurscht. Ich bin da halt nicht
Private
so.
Private Consultant for Professional Athletes.
Ja, muss er wissen, was er macht.
Ja.
Der Typ.
Ja, ja. Ich sag mal so, wir wollen dich jetzt auch nicht länger nerven, weil wir haben schon echt, weil es auch sehr interessant ist. Wir sind schon bei 1 Stunde 35, aber ich würde erst einmal sagen, dass der Dorit und ich noch eine Frage stellen kann und dann. Ja, weil sonst, ich meine, du bist doch bei Muttis Bastelstube.
Ja, aber Digga, sind wir mal ehrlich, ihr seid, glaube ich, die Letzten, die mich jemals nerven. Ich würde dann direkt wieder zurückkehren zum alle 10 Minuten meinen Immigration-Status checken, aber ansonsten läuft hier gar nichts.
Du, meine Frage wäre, Starting Five, deine Starting Five von den Leuten, die du behandelt hast, deine Top Starting Five. Oder die deine Kunden ja, sind.
Ich wollte gerade sagen, aber da greife ich schon extrem auf deutsche Spieler, glaube ich, zurück. Aber Dennis klar auf die 1. Franz muss eigentlich. Digga, 2. Ich würde den. Ja, Franz kommt auf 2.
Okay, mach mal Deutsche und mach mal international.
Ja, aber du sagst, wen ich behandelt habe. Ich muss ja ein bisschen drüber nachdenken. Wobei, Franz habe ich nicht behandelt, das muss ich dazu sagen. Also insofern hätte ich fast gelogen. Nee, Mann, ich mache. Okay, Dennis kommt auf die 1. Ich mache Andrew Nembhard auf die 2. Ich setze Pascal Siakam safe auf die 4. Laurie Markkanen spielt 3. So, Daniel Theis 5. There you go.
Laurie Markkanen spielt 3?
Ja, safe.
Okay.
Warum soll er denn? Also mit der Shooting Ability kannst du den ja, safe top. Auf die 3 setzen. Spreadet dir den Floor perfekt. Gibt dir Spacing. Kann ein bisschen verteidigen.
Leider nur bei den Bulls nicht. Okay.
Fair enough.
Okay, meine Frage an The Mastermind.
Mastermind.
Ja, auf jeden Fall Mastermind. So. Ich würde dir gerne so viele medizinische Fragen noch stellen, aber das machen wir mal privat, weil es langweilt die Leute hier. Okay, eine Sache, die du auf gar keinen Fall in Amerika vermisst, also so eine deutsche Eigenschaft, die du in Amerika null vermisst. Und gleichzeitig aber so eine Eigenschaft, wenn du in Deutschland bist, die du absolut schätzt. Weißt du, was ich meine?
Diese deutsche Grummeligkeit und Negativität wäre, glaube ich, das, was ich am wenigsten vermisse. Das ist halt so dieses Service-Orientierte, was die Amis halt extrem gut drauf haben. Ja. Ob dir das jetzt juckt, wie du how arst oder nicht, Alter, das ist ja mal daneben. Weißt du, du gehst ja in jeden Store rein und die sind halt einfach erstmal nett. Da geht mir dieses grummelige, ich hasse mein Leben, keine Attitude in Deutschland extrem auf den Sack. Auf der anderen Seite Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Das sind so die beiden Sachen, die du halt in Deutschland schon extrem zu schätzen weißt. Also so dieses, weiß ich nicht, das noch, sage ich mal, läuft das alles. Weißt du? Also du hast so das Gefühl, das ist schon noch alles sehr, sehr gut organisiert.
Aber ich glaube tatsächlich, ich finde es total spannend, ich glaube, dass vielleicht, dass diese beiden Dinge zusammenhängen. Ich glaube, dass wir in Deutschland, ne, ja, dadurch, dass wir alles sehr korrekt machen und bürokratisch und das muss alles, hat alles seine Ordnung, ja, begeben wir uns selber, jeder in seiner eigenen Welt, in so einen unfassbaren Stress teilweise, dass man wirklich, glaube ich, teilweise vergessen kann, wie freundlich grundsätzlich ein Mensch sein kann. So.
Safe. Und das ist ja auch eine, also gerade wenn man in so ein anderes Land, in einen anderen Kulturkreis zieht, nimmst du ja gewisse Eigenschaften mit. Und ich merke halt bei mir, dass ich auch sehr, sehr grummelig werden kann, wenn Dinge halt nicht organisiert sind. Also insofern hast du schon recht. Also ich bin halt so, lass uns jetzt mal ein Umzug sein, gell? Bei uns, wenn, als wir umgezogen sind, so dann, ich bin da halt so, hab meine Liste A bis Z und bin halt geisteskrank durchgetaktet. Wenn ich reise, das ist halt alles so, das ist halt alles getaktet. Aber nebenbei ist man dann halt trotzdem wahrscheinlich nicht der grinsendste, fröhlich guckendste Mensch. Das stimmt schon.
Für die Zukunft.
Aber, pass auf, John, letzte Sache auch von mir.
Ich hätte noch eine Frage dann.
Ich würde nicht alle Deutschen über einen Kamm scheren, so, weil mir ist gestern was passiert. Und zwar, ich habe getankt und ich habe vergessen zu bezahlen. Bro, ich war schon auf der Autobahn, bin schon 15 Minuten auf der Autobahn gefahren und denke mir dann so, ey, du hast jetzt gerade nicht gezahlt. Und dann habe dann in mein Apple Wallet so geguckt, so, fuck, da ist nichts drin. Da habe ich bei der Tankstelle angerufen, aber kann das sein, dass ich vergessen habe zu zahlen? Und ich hatte so ein bisschen Schiss, ne, weil, keine Ahnung, haben die schon die Bullen gerufen? Ja. Ne, weiß ja nicht. Ey, die war so mega nett, die Dame. Ja, also das hat mich so glücklich gemacht, dass die das so relaxed aufgenommen hat. Und du denkst, weißt du, die kennst ja Leute, die an der Tankstelle arbeiten. Also ich will jetzt nicht alle Leute, die an der Tankstelle arbeiten. Aber, also. Und deswegen, das war so ein positives Beispiel. Das will ich nochmal hervorheben, dass nicht jeder Deutscher und vor allem nicht Angulo Smile, ja, die ganze Zeit mit der Fresse durch die Gegend wird.
Oha.
Nee, Mann, also das stimmt schon. Das sollte man wirklich nicht so verallgemeinern. Da hast du schon recht.
Dann doch noch eine letzte Frage. Willst du eher in USA bleiben nach der Karriere, weil du ja auch privat, oder willst du wieder zurück?
Was für nach der Karriere erstmal?
Also, oder, beziehungsweise, siehst du
deine Zukunft? Nein, du verstehst nicht. Ich sterbe safe an der Behandlungsbank irgendwann, so einem Herzinfarkt oder so. Ich glaube, ich sehe mich nicht auf Rente gehen jemals. Das kann mir nicht, ich könnte mir das nicht, ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag machen würde. Das sehe ich ja jetzt gerade. Bin 2,5 Wochen in Berlin, hab nichts zu tun, bin der schlecht gelaunteste Mensch, den man sich vorstellen kann.
Aber behandelst du gerade niemanden?
Nee, ja, weil Familienangehörige behandeln ist komisch, Mann. Das ist ganz, ganz strange. Das ist so, weiß
ja,
nicht.
Ja, aber ganz ehrlich,
also du kannst auch nach Lübeck fahren.
Und wenn ich mir diese Verletzten anschaue, dann würde ich Simon Iden anrufen und sagen, Alter, kannst du mal meine Mannschaft fit machen?
Ja, das ist genau das, was niemals passieren wird. Aber davon mal abgesehen. Nee, man, also ist, ja, gut, man weiß es ja nicht. Ich habe jetzt keine Kinder oder so. Wenn das mal irgendwann der Fall ist, dann ändert sich die Perspektive wahrscheinlich auch. Und wenn du dann Kids drüben hast, die da zur Schule gehen und da etabliert sind, dann bleibt man eventuell auch drüben. Ich habe keine Ahnung, Mann.
Also ist dein Traum nach wie vor. Also ist dein Traum noch nicht vorbei, was wir mal vor ein paar Jahren besprochen haben, dass du in Berlin dir sowas aufbauen willst, so ein Ding, und dann halt immer von Berlin nach USA.
Nee, doch, das ist, glaube ich, schon vorbei. Also umso mehr Zeit ich hier auch verbringe, desto mehr ist es, glaube ich, vorbei. Also aus verschiedensten Gründen, aber ich glaube, also Deutschland sehe ich mich nicht nochmal. Okay. Das kann ich, glaube ich, schon ganz gut ausschließen.
Hast du noch irgendwelche letzte Worte für die Zuhörer?
Ja, stay fit, Alter. Keine Ahnung, nee.
Stay fit für irgendwelche Leute, die vielleicht Physiotherapeut oder Osteopathie lernen wollen oder Osteopathen werden wollen. Oder innen?
Ja, die können mir gerne alle schreiben und mich nach irgendwelchen komischen Tipps fragen. Ich bin immer froh, jetzt mal ohne Witz. Also ich bin echt immer froh. Ich habe ja manchmal so Momente, wo ich das eigentlich für sehr, sehr unreal halte, wenn mich Leute anschreiben und mich nach Tipps in der Branche fragen. Aber auf der anderen Seite sehe ich das schon auch als Verantwortung, da halt einfach irgendwas weiterzugeben und zu versuchen, irgendwie hilfreich zu sein, wenn ich das überhaupt kann. Das ist halt so der Tipp, den ich geben kann. Also ich bin sehr, sehr gern bereit, da irgendwo Fragen zu beantworten, wo welche sind.
Cool. Simon, ey, das war uns eine unfassbare Ehre, dass du uns so viel Zeit von dir geschenkt hast. Ja, also überragend.
Vielen, vielen, vielen Dank. Ist auch ein Rekord-Podcast.
Kurze Einschätzung noch. Du kennst ja viele Athleten jetzt auch in der BBL, weil wir sind ja eigentlich ein Podcast, der so ein bisschen auch das Basketballgeschehen gerade analysiert. Kurze Frage. Bist du der gleichen Meinung wie Heiko Schafazik, der auch Berliner ist, dass FC Bayern München Geheimfavorit auf den Euroleague-Titel ist?
Boah, hat er das gesagt? Das ist tough. Ja, das ist, weiß nicht.
Das ist aber schon eine Heiko-Aussage, ne?
Ja, aber komm, Heiko ist ja, das ist eine Legende, Heiko ist eine Legende, Alter. Der wird schon wissen, was er sagt. Aber, ja, Geheimfavorit, ja, Digga. Also, sagen wir es mal so. Ich würde mich von ganzem Herzen freuen, wenn die es in Top 4 schaffen.
Cool. Ich würde mich schon mal vom ganzen Herzen freuen, wenn die Play-Ins schaffen. Das ist schon mal
sehr, sehr fair, aber ich sag halt nur, das wäre schon sehr, sehr cool. Ich glaube, die haben das Potenzial dazu, wenn die healthy bleiben. Haben halt schon eine geile Mannschaft. Ich habe allerdings noch nicht viel davon gesehen. Also ich müsste mal ein Spiel von dem angucken.
Die haben halt Gordy so. Gordy.
Ja, ist schon ein interessanter Key, aber für mich geht es eher darum, wie dies so die Teamchemie als solches. Weil ja, ich glaube, da,
das werden die schon, glaube ich, gut hinbekommen.
Ja, yeah. Also ich kann mir das auch gut vorstellen.
Und ich werde vom ganzen Siege Herzen wird Alba Berlin in der Euroleague einfahren? Ein oder zwei?
0,5, mein Freund. Die sind ganz knapp, sind ganz knapp dabei. Mann, Alter, das ist echt, ja, die haben halt immer das so Wackel-Seasons. Ja, aber eigentlich geile Leute, die da arbeiten, Mann.
Shoutout, die haben mega geile Leute, aber ich verstehe.
Shoutout, Thomas Pech.
Ich verstehe die Identität, also ich verstehe irgendwie gerade nicht so, was die machen wollen.
Ja, das war, also da bin ich bei dir. Das verstehe ich nicht. Aber den Leuten, die da arbeiten und sehr, sehr aufopferungsvoll schon lange arbeiten, den würde ich sehr, sehr wünschen.
Ja, Mann. Aber schauen wir mal. Von vielen einem Dank. Berliner, für seine Berliner Freunde, nette Worte. Simon, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Wir wünschen dir, dass du wirklich in den nächsten Tagen mal hier rauskommst aus diesem pessimistischen, ja, depressiven Deutschland. Ja, genau. Und zurück in das, ja, in das ganz wunderbare, alles ist möglich, Amerika.
Ja, danke. Ich auch.
Also, servus Leute und Dankeschön und tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao. In your face.